Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Leute, 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 ist das wieder eine Sendung, die auf euch wartet. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Und die Sendung ist heute so voll, da wäre jeder Alkoholiker neidisch. Und ich begrüße direkt Lennart Wilken-Johannes von Dein. Moin Lenny.
Ich hoffe nicht, dass die Überleitung jetzt mir galt, aber ich bin großer Freund des Feierns, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal so, aber alles im gesunden Maße.
Ja, natürlich, das muss gesund bleiben, ist doch gar keine Frage, aber ich muss natürlich den Leuten erstmal erzählen, was alles heute auf sie wartet. Wir schauen jetzt gleich zusammen auf die Partie der TSV Hannover-Burgdorf gegen den SC Magdeburg. Der SCM war vergangene Woche schon Thema hier bei Kreisab, aber die Form der Magdeburger stimmt einfach nicht und dieses Spiel war natürlich mit der Endphase absolut sensationell, deswegen kurzfristig reingeholt ins Programm. Wir sprechen außerdem über den VfL Gummersbach und das Heimspiel der Oberbergischen gegen den THW Kiel und Gudjon Vallo Sigurdsson hat zuletzt seinen Vertrag verlängert. Das ist Thema mit Mike Thiele von DAZN bzw. Sport Deutschland TV. Dann schaue ich mit Björn Parzen voraus auf die Frauen-Europameisterschaft, denn ich bin aktuell schon in Innsbruck, wenn ich diesen Teil der Sendung aufnehme und ja, in ein paar Tagen geht's dann los. Die deutschen Frauen haben einen Test absolviert, gestern gegen Österreich, sagen wir mal so. Da ist noch Steigerungsbedarf und ich glaube, das ist noch nett formuliert. Mit 2 Toren haben sie gewonnen gegen den Co-Gastgeber und das war alles andere als formidabel. Und dann habe ich natürlich noch einen Gast im Interview der Woche. Das ist Moritz Barko und er spielt mittlerweile in Luxemburg, hat früher unter anderem in Dormagen, Wilhelmshaven und Ferndorf gespielt, aber einen Gast habe ich noch vergessen, das ist Xenia Smietz, die Nationalspielerin, die gibt's dann noch als O-Ton nach dem Spiel gestern gegen Österreich, dann im Anschluss an die Vorschau auf die Frauen-Europameisterschaft. Du merkst, Lenny, es ist generell viel los, der Handball, der macht einfach gar keine Pause.
Es ist Wahnsinn. Also wie überragend für unseren Sport, dass erstens die Liga so interessant ist, dass rundherum im internationalen Wettbewerb eine Menge los ist, dass die Frauen jetzt loslegen. Ich hoffe, dass sich aus diesen einzelnen Mosaiksteinchen wieder etwas entwickelt, was den Handball nach vorne bringt und das nicht nur im Männerhandball, sondern natürlich auch im Frauenhandball und dass die Begeisterung natürlich für den Sport weiter trägt, weil wir brauchen Begeisterung, wir brauchen Geschichten, wenn wir wirklich den Sport relevant machen wollen.
Ja, also ich meine, wir tun ja alles, dass der Sport irgendwie relevant wird oder relevanter wird, als er ist. In Deutschland ist dieser Sport sehr, sehr groß, in anderen Ländern auch. Da habe ich mal eine ganz allgemeine Frage, bevor wir dann richtig zum Thema kommen. Wie siehst du das eigentlich, weil ich das zuletzt hier bei Kreisab das ein oder andere Mal so angedeutet habe. Dieser Sport ist sehr europäisch und es finden ja demnächst, und das ist natürlich toll für uns, viele Turniere in Deutschland statt. Zuletzt war ja Marc Schober hier zu Gast, der DHB-Vorstand. Da ging es dann um die Vergabe der WM-Spielorte für 2027. Wir haben dann danach schon wieder eine Europameisterschaft bei den Männern und Frauen, sehr wahrscheinlich in Deutschland, bin ich gespannt, ist ja noch nicht vergeben worden. Deutschland ist dann Juniorpartner bei einer WM, die eigentlich Frankreich ausrichtet. Ich finde das alles ein bisschen too much. Ich weiß, du bist absoluter Enthusiast, du bist natürlich gerne in der Halle, gerne bei den Turnieren, aber müssen wir nicht gleichzeitig auch ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht komplett übertreiben?
Unterschrieben. Also mich umtreibt dieses Gefühl auch, weil natürlich, wenn ich mich an zum Beispiel Heimturniere im Fußball auch erinnere, auch wenn das jetzt ein schwieriger Vergleich ist, dann entsteht natürlich so eine Dynamik, so eine Vorfreude auf so ein Turnier, gerade auch in der Nähe, also im eigenen Land oder im Umland, immer dadurch, dass die Vorfreude einfach so schön ist und dass man auf was hinarbeitet und so weiter und so fort. Und wenn natürlich sich ein Heimturnier in Anführungsstrichen, wenn man sich da die eigene Klinke gibt, dann ja, es verfliegt so ein bisschen dieser Zauber. Und entsprechend ja sehe ich das auch schwierig, wobei der Handball natürlich im internationalen Kontext einfach absolute Nische ist. In manchen Ländern und Teilen der Welt ist das Wort Nische schon übertrieben. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, vor der Handball steht, dass es eben zu lastig in Europa ist.
Vielleicht wäre da mal eine Podiumsdiskussion ganz interessant mit unterschiedlichen Stimmen und auch unterschiedlichen Meinungen. Denn natürlich kann ich auch die Verbände verstehen. Ich kann auch den DHB verstehen, denn das ist äußerst lukrativ. Ich halte es aber trotzdem für gefährlich. Man muss da, glaube ich, das richtige Maß finden. Jetzt lass uns aber über dieses Spiel sprechen, was vor ein paar Tagen stattgefunden hat. Und du warst der Kommentator der Partie Hannover gegen Magdeburg. Und ich war mir relativ sicher, dass Hannover eine realistische Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen, weil eben Magdeburg personelle Probleme hat. Sie haben Kraftprobleme, das haben wir hier hinlänglichst besprochen, aber wir können eigentlich das ganze Spiel überspringen und gehen in die letzten 10 Minuten. Können wir es so machen?
Sehr gerne.
Ja, dann bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. Was zur Hölle ist denn da passiert?
Also, nur um nochmal eine ganz kurze Rückschau zu machen zum Spielfilm, weil ich finde, das gehört schon dazu, wenn man die Leistung des SC Magdeburg auch einordnet und das in sozusagen dieses Gesamtkonstrukt bringen will. Hannover kommt fantastisch rein. Warum? Weil Magdeburg viel zu viele technische Fehler macht. Erster Offside Wiegert nach 6 Minuten. Und dann kommt so eine Phase, wirklich von der 6. Spielminute bis hin so Richtung, ja, 54. kann man schon sagen, wo Magdeburg zunehmend die Hand an das Zepter bekommt und vor allem auch sehr gut verteidigt. Renas Uschins war im gesamten Spiel eigentlich kein wesentlicher Faktor, weil Magdeburg das klasse gemacht hat. Ich fand auch vorne haben sie sehr ordentliche Lösungen gegen diese sehr offensive Abwehr der Hannoveraner gefunden. Gisli Christiansson gewinnt immer wieder das 1-gegen-1 gegen Stutzke und bekommt immer mehr Selbstbewusstsein rein. Es war nicht unbedingt ein Torwartspiel, sowohl Garde als auch Hernandez waren nicht wirklich drinne. Das heißt, die Schlüsselduelle wurden wirklich von den Feldspielern mehr oder minder ausgetragen bis zu diesem Moment. Und eigentlich war es nach meinem Empfinden so, dass bis zu dieser rund 55. Spielminute beim Stand von +4 durch Oma Ingi Magnusson dieser Treffer erzielt, Magdeburg alles im Griff hatte und Hannover mehr oder minder keinen Puls mehr hatte. Und dann kam eben diese Auszeit von Christian Prokop rund um diese Zeit, in dem er gesagt hat, naja, nicht nur bei Sonnenschein muss vernünftiger Handball gespielt werden, sondern wir kämpfen uns da jetzt raus. Er bringt Birlehm, er bringt Michalczyk, er setzt auf das 7-gegen-6. Und ab diesem Moment ist bei Magdeburg der Faden komplett abgerissen. Wieder war eine Phase dabei, wo sie extrem viele technische Fehler gemacht haben, wo auf einmal Joel Birlehm einen Ball von 10 da fängt, einen Freistehenden von Oma Ingi Magnusson wegnimmt und das hat der SCM in dieser Phase nicht mehr aufgebaut bekommen und Hannover hat das wirklich gelöst wie eine Spitzenmannschaft. Wobei ich sagen muss, dass Hannover keine Spitzenmannschaft ist, auch mit Blick auf die nächsten Wochen. Ich glaube schon, dass sie da abfallen lassen. Aber das war wirklich unglaublich. Dann die ZRG-Arena dazu, 2-3 Ballgewinne, die wirklich unnötig waren. Und so ist dieses Spiel komplett nochmal in eine andere Richtung gedreht. Und das war in meiner Vorstellung nicht möglich, weil wir haben viel über den SC Magdeburg gesprochen, die schwache Wurfquote in den 3 Niederlagen dann da zuvor. Und das ist alles ausgeblieben. Und wenn man so an den SCM der Vergangenheit denkt, dann hat Magdeburg auch in Spielen, wo sie jetzt nicht so stark waren oder Weltklasse waren, diese Spiele immer nach Hause gebracht. Ich erinnere mich an das letzte Spiel gegen Lemgo. Da hatten sie eine Souveränität in der Schlussphase und die ist ihnen komplett abhanden gekommen. Und das macht natürlich neben diesen ganzen Themen, die wir zuvor hatten, schwache Wurfquote, viel Personalsorgen und so weiter, nochmal ein neues Thema auf, dass sie eben halt auch in der Schlussphase so ein Spiel noch abgeben. Und das unterstreicht natürlich in diesem Sammelsurium die Unsicherheit, die da ist beim SC Magdeburg.
Du hast jetzt gerade eine Sache angesprochen, die immer wichtig ist, um ein Handballspiel erfolgreich zu bestreiten. Man sollte wenige technische Fehler machen. Und du hast gesagt, der SCM hat am Anfang einige gemacht. Es sind 5 gewesen in Summe, wenn ich der Statistik der HBL trauen darf. Und das mache ich eigentlich nicht, denn dann wären es bei Hannover nur 2. Ich habe das Spiel nicht komplett gesehen. Kannst du mir sagen, nein, 3 sind's. Okay, aber immerhin. Nein, 4. So, jetzt habe ich es aber richtig. Also glaubst du, das waren tatsächlich nur 4 technische Fehler beziehungsweise 5 auf der anderen Seite? Ist das das, was du so im Hinterkopf auch hast, wie das Spiel gelaufen ist? Weil das empfände ich als äußerst wenig.
Also Magdeburg macht, glaube ich, 4 direkt am Anfang. Und so kommt dieser 5-1-Lauf zustande. Ist ja immer die Definition, wie man technischen Fehler dann auch irgendwie für sich nimmt. Es sind zwar meistens Schritte. Es waren viele Abspielfehler dabei, wo sie Probleme hatten gegen diese antizipative Deckung der Hannoveraner. Wenn man das jetzt alles unter den Oberbegriff technischer Fehler fasst, was dann auch in der Schlussphase passiert ist, dann würde es mich wundern, wenn das wirklich nur diese 5 wären. In meiner Wahrnehmung waren es insbesondere in diesen Phasen alleine schon über 6, 7. Ja, deswegen würde ich die Statistik jetzt nur nach meinem Gefühl ein Stück weit beiseite schieben und bei meinem Eindruck bleiben, auch wenn die Zahlen aus der App vielleicht etwas anderes sagen.
Naja, also wie gesagt, wir wissen, dass es da technische Probleme gab auch schon. Die HBL hat da sogar schon ein Statement rausgehauen und das ist ja äußerst bemerkenswert. Aber damit wollen wir uns gar nicht weiter aufhalten. Das Erstaunliche ist ja, also man sagt, wenn man einigermaßen Renas Uschins unter Kontrolle bekommt, dann wird es deutlich leichter, die TSV Hannover-Burgdorf zu schlagen. Der Junge hat 4 Tore erzielt, aber auch 7 Fehlwürfe. Also das war nicht das Spiel von Renas Uschins. Umso erstaunlicher, dass die Recken das Ding noch gewonnen haben, finde ich zumindest.
Total. Total. Und es war jetzt nicht unbedingt so, dass er auch mit Blick auf die Assists irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt hat. Und wenn ich auch in die Zahlen gucke, dann ist Vincent Büchner, der übrigens eine fantastische Partie gespielt hat, mit 6 Toren erfolgreichster Schütze. Und das insbesondere aufgrund der Tatsache, dass er eben über das Tempospiel kam. Und da hat er natürlich auch davon partizipiert, dass eben Magdeburg viele technische Fehler, Abspielfehler eingestreut hat.
Du hast jetzt eben gesagt, und damit schauen wir schon ein bisschen voraus auf das, was kommt. Hannover wird deiner Meinung nach keine wirkliche Spitzenmannschaft bleiben. Aktuell sind sie aufgrund der Tordifferenz Zweiter hinter der MT Melsung. Und wir schauen natürlich auch sehr, sehr gerne auf den Spielplan der Recken. Das habe ich nicht vorbereitet, natürlich schlecht von mir, aber ich gucke mal, wie schnell ich das hinbekomme. Fakt ist aber auch, sie haben schon andere Spitzenteams geschlagen. Wenn sie das jetzt immer regelmäßiger tun, warum sind sie für dich dann trotzdem eher keine Spitzenmannschaft?
Sie sind auf dem Weg dahin. Schlafender Riese, hat Stefan Kretschmer gesagt. Ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Es liegt daran, dass Hannover für mich noch in ihrer DNA zu wenig Konstanz gegen kleinere Mannschaften hat. Ich erinnere an das Unentschieden gegen Bietigheim, wo sie aus meiner Sicht auch Glück haben. Ich erinnere an das Unentschieden gegen Hamburg. Natürlich ist diese Liga ausgeglichen und so weiter und so fort. Gar keine Frage, aber ich traue den Recken noch nicht diese Konstanz über die Strecke zu. Sie haben einen riesengroßen Schritt gemacht. Sie haben sich auch statistisch in fast allen Zahlen weiterentwickelt, im Positiven, wenn man den Head-to-Head-Vergleich von dieser Saison zur letzten macht. Das heißt, sie sind natürlich auf einem richtig guten Weg. Aber ich halte auch die Schwankungen von Spielern, losgelöst von Renas Uschins, noch zu groß. Marian Michalsig ist nach der Verletzung noch nicht wieder in der Saison. Jonathan Edvardsson ist ein ordentlicher Mittelmann, hat aber aus meiner Sicht nicht das Niveau, Spiele an sich zu reißen. Ich finde, auf der Halblinksposition mit Stutzke, wenn er denn auch im Angriff mal spielt, ist das noch nicht so, dass man einen potenziellen Ausfall auch mal von Renas Uschins kompensieren kann. Wir haben eine Heim-WM, wo ein Justus Fischer wieder im Fokus stehen wird und so weiter. Und auch die Torhüter, auch wenn sie komischerweise immer viele Spiele auch entscheiden, sind statistisch noch nicht auf dem Niveau, wenn man auf die Feldparaden guckt, wo man sein muss, um eine Spitzenmannschaft zu sein. Ich glaube, quotentechnisch finden Garde und Billim sich im absoluten Mittelfeld wieder. Und ich glaube, solange da noch nicht die Konstanz drin ist, in der Tiefe des Kaders und auf der Teuter-Position, wird es immer wieder zu solchen Ausrutschern kommen. Und Hannover hat in der Vergangenheit, und das ist super interessant, nach Spitzenspielen immer Punkte gelassen. Das war jetzt zuletzt der Fall nach dem Sieg gegen Flensburg. Spielen sie unentschieden gegen den HSV. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube, dass Hannover gegen Lemgo an diesem Spieltag den Kürzeren zieht.
Okay, solche Statements, die mag ich natürlich. Klare Kante hier. Und wir schauen nochmal auf die Mannschaften, die Sie beispielsweise schon aus der Spitzengruppe, sage ich mal, gespielt haben. Zum Auftakt haben Sie gegen Gummersbach verloren beispielsweise. Dann haben Sie die Füchse geschlagen und Sie haben auch Eisenach geschlagen. Jetzt kann man sagen, warum nennt er denn Eisenach? Ja, weil das eine unbequeme Mannschaft ist, glaube ich, für die Art und Weise, wie übrigens Hannover auch spielt, dass diese Eisenacher Deckung den Hannoveranern gar nicht so entgegenkommt. Also den meisten Mannschaften nicht, wie wir ja unlängst wieder festgestellt haben. Dann hast du gesagt, sie haben gegen Flensburg gewonnen und dann gab es eben nur dieses Unentschieden in Hamburg und es gab jetzt diesen Sieg gegen den SC Magdeburg. Sie spielen nach dem Spiel in Lemgo zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen und dann auswärts beim THW Kiel. Das werden jetzt ein paar sehr, sehr spannende Wochen für die Recken und dann geht's noch fast zum Jahresabschluss. So ist es richtig. Vor Weihnachten nämlich am 23. Dezember zur MT Melsung und es gibt sogar dann zwei Auswärtsspiele. Sehr unglücklich der Spielplan für die Hannoveraner. Dann nochmal am 27. Dezember beim SC DHFK Leipzig. Aber was ich von dir wissen möchte, wenn wir schon so ein bisschen in die Zukunft schauen, Martin Hanne verlässt den Verein. Es gibt Gerüchte, dass Marco Grigic eventuell in Hannover landen könnte. Wie ordnest du diese Personalie generell ein? Jetzt mal losgelöst, ob das Gerücht einen hohen Wahrheitsgehalt hat oder nicht. Ich glaube, er würde da auch zu einem Trainer wie Christian Prokop extrem gut reinpassen.
Bin ich absolut d'accord. Also, um mal kurz auf den Wahrheitsgrad einzugehen, nach meinen Informationen ist Marco Grigic sehr positiv gestimmt, was die Recken angeht. Ich glaube, dass er ein Puzzleteil sein kann, um die Recken auch noch einen Schritt weiter zu bringen in der Qualität. Denn Vlad Kulisch hat eine unheimliche Streuung drin. Ich finde, dass Martin Hanne ein sehr talentierter und guter Handballer ist. Ich finde den Schritt aber aus seiner Warte sehr richtig. Er bekommt wenig Spielanteile, die braucht er unbedingt. Er braucht ein System, in das er reinwachsen kann. Und ich sehe es so, und das will ich auch nochmal kurz sagen, Hannover hat sich in dieser Zeit, in den letzten Wochen, Monaten überragend entwickelt. Und das haben sie schneller getan, als sich Martin Hanne entwickelt hat. Und deswegen findet Martin Hanne in diesem System, auch wenn er jetzt gegen Magdeburg angefangen hat, sich nur bedingt wieder. Aber ich halte ihn nach wie vor für einen richtig guten Handballer, hat einen sehr, sehr guten Wurf. Ich finde auch das 1 gegen 1 ordentlich. Da kann sich Göpping wirklich freuen auf einen Spieler, der sie aus meiner Sicht weiterbringt. Und Marco Grigic wäre ein sehr adäquater Nachfolger, auch wenn ein zum Beispiel ein Live Tessier noch dazukommt. Das sind für mich alles Puzzleteile, die dazu führen, dass dieser schlafende Riese wirklich auch oder dieser zunehmend schlafende Riese, wenn man so möchte, um Stefan Kretschmann nochmal zu zitieren, eben erwacht und dass Hannover auch in dieser Spitzengruppe dann auch wirklich bleiben kann, weil sie dann natürlich ein unglaublich gutes Konstrukt haben, auch mit Blick auf die Perspektive. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Renas Uschins und auch ein Justus Fischer, für die eine Personalie Marco Grigic unglaublich wichtig wäre, um auch ihre Verträge über 26 hinaus eben zu verlängern.
Ich finde übrigens, mit der Perspektive, die Hannover hat, mit der Altersstruktur der Spieler, das wäre perfekt für Grigic, mit diesen Jungs zusammenzuspielen. Es wäre natürlich auch toll für die Nationalmannschaft, so einen Block zu haben, weil Marian Michalczyk, den zähle ich jetzt einfach nochmal dazu, auch wenn er bei den letzten Turnieren keine Hauptrolle gespielt hat oder eben gar nicht gespielt hat. Und deswegen wäre das aus meiner Sicht äußerst positiv. Ich glaube, mit Christian Prokop, das könnte extrem gut harmonieren und sie haben eine gute, tolle, moderne Halle. Sie sind WM-Spielort 2027 und ich glaube, wenn die Spieler mal Geduld beweisen, dann kann das eine Mannschaft sein, die dauerhaft international spielt und die vielleicht auch mal in die Champions League kommen kann, denn es verändert sich ja gerade ein bisschen was in der Bundesliga, was die Hierarchie angeht. Nimmst du das auch so wahr?
Nehme ich auch so wahr. Interessant. Ich habe mir Statistiken des SC Magdeburg angeguckt, die letztes Jahr Liga-Primus waren. Und in manchen Statistiken sind sie abgeflacht, Wurfquote und so weiter. Aber wenn ich mir zum Beispiel das Tempospiel der Magdeburger angucke oder ähnliche andere Zahlen, dann sieht man, dass sie auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr agieren, aber eben im Ranking nach unten gerutscht sind. Heißt für mich, andere Mannschaften haben aufgeholt. Und ich finde, da gehört Hannover in jedem Fall dazu. Und sie haben eine perfekte Infrastruktur. Ich glaube, dieses nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre werden extremst entscheidend für Hannover sein, weil sie sind so ein bisschen auf der Kante zu einer sehr guten Bundesligamannschaft. Und machen wir uns nichts vor, die European League wird Hannover nicht weiterbringen, weil dieser Wettbewerb in Anführungsstrichen erstmal nervig ist. Und ich finde, also nervig ist sehr falsch formuliert. Pardon, ich habe natürlich Respekt vor dem Wettbewerb, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, die Tür Champions League könnte für Hannover nochmal neue Dimensionen aufmachen. Und ich glaube, wenn sie das schaffen, was total schwierig ist, dann kann das überproportional schnell nach oben gehen. Hannover muss jetzt nur gucken, dass sie in der Zeit, wo sie vielleicht erstmal in der European League unterwegs sind und nicht sofort um den Titel mitspielen, dass sie diese Jungs wie einen Uschins, wie einen Fischer und so weiter und so fort gehalten bekommen. Und wenn sie diese Phase, diese zwei Jahre überstehen, dann ist da, glaube ich, eine Wiese gemäht für eine richtig rosige Zukunft, auch mit Blick auf die Spitzenplätze der Handball-Bundesliga und auch auf die Champions League.
Ganz ehrlich, Lenny, ich muss dir sagen, ich fände es cool, wenn die Jungs dann am Ende sich, ja, ich will nicht sagen zusammenraufen, aber sagen, pass mal auf, wir bleiben jetzt in Hannover, wir sind noch so jung, wir können locker noch 10 Jahre auf einem ganz hohen Niveau Handball spielen. Warum müssen wir jetzt nach Berlin? Warum müssen wir jetzt nach Flensburg? Warum müssen wir jetzt nach Kiel? Lass uns doch hier was aufbauen. Vielleicht ist das eine Träumerei meinerseits, aber ich finde das cool, wenn da mal was entsteht, wenn wir mal eine neue Kraft, eine neue starke Kraft im deutschen Handball in der Bundesliga haben. Ich glaube, dass das gut tut. Auch der SC Magdeburg, der war ja viele Jahre nicht auf dem allerhöchsten Niveau unterwegs und das hat der Liga sehr, sehr gut getan, dass die nach oben gekommen sind. Und jetzt haben wir 4 Minuspunkte zwischen dem Tabellenführer Melsungen und dem 9., dem TBV Lemgo Lippe. Das ist wirklich sensationell und deswegen musst du natürlich auch noch was sagen zu dieser Nummer Eisenach gegen Melsungen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, so wie ich dich kenne, hast du es aber gesehen, wenn du es auch nicht live gesehen hast, aber das ist natürlich auch genial. Das ist genau das, was die Liga braucht. Wir sind auf einem guten Niveau unterwegs und es ist spannend. Also das ist super.
Total. Ich meine, Eisenach muss man den Hut ziehen. Also was Marco Grigic da auch abgefeuert hat in diesem Spiel war für mich überragend. Ich fand, dass Melsungen natürlich in der Crunchtime in Erik Balenciaga einen relativ unglücklichen Akteur hatte, den ich sonst natürlich fantastisch finde. Ich habe es nicht in aller Gänze gesehen. Ich habe immer nur so Ausschnitte gesehen. Aber ich bleibe bei dem Grundgefühl natürlich, dass das für diese Liga unglaublich wertvoll ist, weil natürlich diese Enge dazu führt, dass wir immer wieder Topspiele haben und Entscheidungsspiele haben in dieser Phase. Und das ist natürlich verbunden mit einer unglaublichen Attraktivität. Und wenn so Mannschaften wie Eisenach, wie zum Beispiel jetzt auch Hannover, immer wieder auch in der Lage sind, Topmannschaften ins Wanken zu bringen, dann führt das zu einer unglaublich hohen Spannung. Und man sieht es ja auch in den Zuschauerzahlen, die alle steigend sind. Und das, obwohl der Spielplan auch ein bisschen getrennt ist und obwohl wir mit deinem natürlichen TV-Anbieter haben, der alles zeigt. Und das ist natürlich ein riesengroßes Zeichen für den Handball. Und ich hoffe, dass wir es auch schaffen, mit Blick auch auf den DAB und auch auf die Liga und auch die Vereine, dass wir schaffen, diese Maschinerie und diese Werbung für den Handball einfach noch weiter nach draußen zu tragen, weil ich sehe nach wie vor ein riesengroßes Potenzial darin.
Das sehe ich auch. Ich habe da komplett deine Meinung. Und wenn du jetzt gerade den DHB nochmal erwähnt hast, den habe ich ja vorhin erwähnt und so weiter und so fort. Wir haben über den SC Magdeburg gesprochen, dass die aktuell ein bisschen kraftlos sind und so weiter. Dieses Gerücht, dass Bennett Wieger 2027 auf Alfred Gislason als Bundestrainer folgt. Puh, also ich finde das äußerst spannend. Ich glaube, dem Verband würde ein weiterer Trainer, weil Alfred ist, glaube ich, auch nicht immer der bequemste, gut tun, der auch mal etwas aneckt, der eine klare Meinung hat, der sagt, was er denkt. Das kommt nicht immer gut an, aber ich glaube, dass das einen sehr, sehr weiterbringt und dass das extrem helfen kann, auch für die Jahre, die danach kommen. In der übernächsten Saison ist Bennett Wiegert dann, ich glaube, in seiner 11. Spielzeit Trainer des SC Magdeburg. Er ist, meine ich, Ende 2015 gekommen, hat 2016 direkt den DHB-Pokal gewonnen, hat alles gewonnen, was man gewinnen kann als Vereinstrainer. Wenn du jetzt Berater wärst, sagen wir mal, du bist Berater von Bennett Wiegert. Was rätst du dem? Sagst du dem, pass mal auf, irgendwann geht das halt einfach nicht mehr beim SC Magdeburg. Du bist da jetzt schon eine absolute Legende. Mach mal sozusagen eine Pause und werd nur Bundestrainer.
Gar nicht so leicht. Insbesondere deine Fragestellung und die Vorstellung, dass ich der Berater von Bennett Wiegert wäre, bringt mich gerade so ein bisschen ins Nachdenken. Ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich es anders beantworte. Vor dieser Negativserie war es nach meinen Informationen nach ausgeschlossen, dass Bennett Wiegert Trainer des DHBs wird. Klar, irgendwie Gespräche und so weiter hat man gelesen. Meines Verständnisses nach ist das keine Option gewesen für den Moment für Bennett Wiegert. Man muss natürlich jetzt auch gucken, wie es sich weiterentwickelt, weil ich glaube, dass Benno jemand ist, der sich auch in dieser schwierigen Phase total viel hinterfragt. Es sind jetzt aber auf der anderen Seite auch nur 4 Spiele. Auf der anderen Seite, dass wir so viel über den SCM sprechen, da wird der SCM Opfer seines eigenen Erbes, weil sie so wahnsinnig erfolgreich waren in den letzten Jahren. Ich bin sicher, dass Benno jemand ist, der sich extrem hinterfragt, der jetzt natürlich auch eine Riesenaufgabe hat, den Kader auch umzubauen, weil er auch ein neues Spielsystem oder sein Spielsystem zumindest aktuell sehr hinterfragt wird. Warum hat er einen Mikkel Damgaard über die letzten 2 Jahre jetzt nicht eingesetzt? Er könnte jetzt ein Schlüsselspieler sein. Wenn Damgaard kommt, dann ist er nicht Teil des Matchplans. Das sieht man ganz klar. Ich glaube auch nicht, dass sein Vertrag über 25 hinaus verlängert wird und so weiter. Das heißt, es ist extrem spannend, was jetzt bei Magdeburg passiert. Und ich glaube schon, dass er sich genau diesen Weg auch zutraut. Ich glaube, man muss auch dem SCM mal zugestehen, so eine Phase mit den Verletzten zu überstehen. Heißt also für mich konkret, ich glaube nicht, dass diese Negativserie Bennett Wiegert ins Nachdenken bringt, den SC Magdeburg zu verlassen und deutscher Nationaltrainer zu werden. Dass der DHB die Personalie Bennett Wiegert guttun würde, da bin ich auch mit dabei. Ich halte es nur für sehr unwahrscheinlich und nach meinen Informationen ist das auch so.
Ich glaube, unabhängig von dieser Serie aktuell, ja, dann lass sie mal 4 Spiele hintereinander verlieren und lass sie mal kraftlos sein. Es fehlt Felix Klar, Janus Marasson ist gegangen. Das ist doch alles normal, das kann doch passieren. Ich meine, so ausgeglichen wie die Liga ist, da ist das doch keine Sensation, dass die mal ein paar Spiele verlieren. Ja, in Zagreb, da hättest du gewinnen sollen. Aber alle anderen Spiele ist doch nicht so, dass du die nicht verlieren könntest, um Gottes Willen. Also ich mache das total, dieses Thema, unabhängig von dieser Niederlagenserie auf. Ich finde, wenn du 10 Jahre lang in dieser emotionalen Mühle SC Magdeburg als Trainer drin steckst und dann nochmal oben drauf packst, dass Benno Magdeburger durch und durch ist und auch ein ultra emotionaler Typ und immer alles reinwirft und immer alles 110%ig machen will, dann kannst du das nicht 15, 20 Jahre machen. Das geht einfach nicht. Dann bist du kaputt. Das ist eigentlich der Punkt. Da interessiert mich nicht, ob die gewinnen oder verlieren, sondern was das auch mit dem Menschen macht, was das mit der Gesundheit vielleicht auch von Bennett Wiegert macht. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Total. Zum anderen ist ja auch Benno auch noch Geschäftsführer. Und alle wissen, was es heißt, Geschäftsführer zu sein. Was ist mit den Risiken, die du damit trägst? Er hat eine finanzielle Verantwortung, klar, mit einem Schmäh zusammen, aber er hat natürlich auch den Blick aufs ganz große Ganze. Und wenn sich eine Spitzenmannschaft, ich sage jetzt mal ein Beispiel wie die SG Flensburg-Handewitt, da unterhalten sich dann Holger Glandorf und Lubomir Vranjes mit Spielern nach Empfehlung und Rücksprache von Krikow. Krikow kann aber kompletten Fokus halten auf das komplette Spiel, auf seine Idee, auf die Vorbereitung. Das alles macht Bennett Wiegert mit Unterstützung von Yves Grafenhorst und ein paar Leuten, die da drum sind, aber mehr oder minder in Personalunion. Und das ist natürlich ein Fakt, den man immer nicht vergessen darf. Es ist aktuell die heißeste Phase, wo es um die Zukunft von Spielern geht. Auch ein Sergio Hernandez läuft aus. Gerüchte folge, soll er zu Barcelona wechseln. Was mache ich auf der Torhüter-Position? Und so weiter und so fort. Das heißt, ich unterstreiche dieses Thema Belastung, was du hast, und will nochmal ein Ausrufezeichen dahinter setzen, wenn man dieses gesamte System SC Magdeburg mit dem Fokus Bennett Wiegert sieht. Und deswegen natürlich, wenn du von außen drauf guckst, dann ist das total herausfordernd und eigentlich nicht menschlich. Trotzdem bleibe ich bei dem Gefühl, dass Benno das noch weitermacht und sich eher noch weiter hinterfragt, weil ich glaube nicht, dass er den SCM dem Zufall überlassen will.
Nein, das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Und ganz ehrlich, wer irgendwann der Nachfolger von Bennett Wiegert wird, der hat eh die Arschkarte gezogen. Machen wir uns nichts vor. Also das ist echt eine sauschwere Aufgabe, dem Trainer zu folgen, der der erfolgreichste der Vereinsgeschichte war. Denn das ist er schon jetzt. Der kann morgen aufhören und keiner hat so viele Titel gewonnen wie er. Also von daher, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Das ist vielleicht die größte Herausforderung in der Vereinsgeschichte. Sie hatten vor einigen Jahren mal große finanzielle Sorgen und mussten gucken, wie sie da sportlich irgendwie durchkommen. Dann waren sie im Mittelfeld der Liga. Aber ich glaube, dass diese Herausforderung jetzt tatsächlich größer ist. Mal gucken, wie sie das lösen werden. Und allen Fans von Lennart Wilken Johannes sei gesagt, diese Sendung geht nach der Pause weiter. Ihr müsst weiterhören. Es wird vielleicht eine zweistündige Ausgabe, die mit Abstand längste in dieser Saison, aber wir haben eben viel zu besprechen. Lenny, herzlichen Dank für viel Meinung, für klare Meinung, für eine tolle Analyse. Kurze Pause und dann sind wir zurück und sprechen über den VfL Gummersbach und das Duell mit dem THW Kiel. Bis gleich. Weiter geht's in der aktuellen Ausgabe und wir sprechen jetzt über den VfL Gummersbach. Ich hatte ja gedacht, die Chancen stehen nicht schlecht, am Freitagabend eine Überraschung zu schaffen. Das ist den Gummersbachern nicht gelungen gegen den THW Kiel. Wie das Spiel gelaufen ist, das verrät uns der Co-Trainer der luxemburgischen Nationalmannschaft und er kommentiert natürlich auch für DAZN und für Sport Deutschland TV. Da übrigens nicht nur Handball, da frage ich ihn gleich auch mal, wie es da genau aussieht. Ich sage hallo und herzlich willkommen an Mike Thiele. Hallo Mike.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sascha.
Wir sprechen übrigens, das können wir ja offen verraten, am Samstagmorgen miteinander. Und bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen und über den VfL sprechen, was da alles so los ist, was funktioniert, was nicht funktioniert, würde ich gerne von dir wissen, du kommentierst jetzt Padel-Tennis, was ist denn da los?
Ja, Padel-Tennis darf man gar nicht sagen, Sascha. Das habe ich mir am Anfang, da habe ich mir auch die Finger verbrannt, ganz, ganz schlecht. Also entweder Padel oder Paddel. Ja, tatsächlich mache ich das für Sport Deutschland und das macht mir richtig Spaß, weil das ist auch ein richtig cooler Sport, der in Spanien und in den südeuropäischen Ländern wesentlich weit verbreitet ist als hier. Schweden hat da viele Plätze gebaut und Deutschland zieht jetzt so ein bisschen nach. Und da spielt man zu viert quasi in so einem Käfig und dann versucht man da die Punkte zu machen.
Das sieht auch immer relativ anstrengend aus.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das mal ausprobiert. Also das sind immer schnelle, kurze Schritte mit viel Schmetterbällen, mit viel Reaktionsgeschwindigkeit. Das ist auch wirklich anstrengend, aber es macht auch total viel Spaß beim Zugucken. Die Bälle sind nicht ganz so hart wie beim Tennis, sodass sie nicht mit so einer hohen Geschwindigkeit spielen. Der Aufschlag darf nur von unten gemacht werden und es wird auch ein bisschen anders gezählt. Das ist nur in Deutschland, da gibt es einen Golden Point statt Advantage und Use und sowas. Aber das ist wirklich ein super cooler Sport und ich kann nur jedem raten, der Spaß am Ballsport hat und an Schlagsport, macht das und probiert es aus, das macht wirklich Spaß.
Also ich glaube, ich werde das im neuen Jahr auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Aktuell fehlt da ein bisschen die Zeit. Die Leute wissen das. Ich bin jetzt quasi schon in Österreich, wenn ihr diese Sendung hört und berichte dann von der Frauen-Europameisterschaft. Und im Januar steht ja die Weltmeisterschaft an in Dänemark. Kurze Frage dazu, da hören wir dich auch wieder.
Ja genau, und da bin ich auch wieder dabei. Bei Sport Deutschland TV darf ich mit den üblichen Kommentatoren ein bisschen durch die WM führen.
Sehr gut, da freuen wir uns schon drauf, wenn wir dich dann hören. Und jetzt gucken wir natürlich auf den VfL Gummersbach, ein Verein, bei dem du dich sehr, 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 sehr gut auskennst. Wie war denn deine Erwartungshaltung vor dem Spiel gegen den THW?
Ja, es ist immer so, wenn der THW vorher ein bisschen verloren hat, dann hat man immer Angst, gegen die zu spielen. Das war schon in der Vergangenheit so und das ist, glaube ich, immer noch das Gleiche. Man hat natürlich ganz andere Ansprüche, als zweimal in Folge zu verlieren in der Bundesliga. Hat natürlich auch das Nordderby verloren gegen Flensburg. Deswegen war eigentlich jedem bewusst, dass das schwer wird. Die hatten richtig schlechte Laune, sagen wir es mal so, und wollten natürlich in Gummersbach gewinnen, weil sie auch letztes Jahr eine ordentliche Klatsche hier kassiert haben. Ich meine, 40-29 hat man verloren und da wollte man sich auch für revanchieren. Und das hat tatsächlich gestern für die Kieler gut funktioniert. Die haben eine super Abwehr gestellt und Mirkwa im Tor hat den Kasten dann auch teilweise richtig gut zugenagelt.
30-24 das Endergebnis. Ich war auch davon ausgegangen, dass es ja ein Spiel wird, wo der THW zurückschlagen will, aber sie haben ja in den vergangenen Monaten und auch in der vergangenen Saison immer wieder auch negativ überrascht. Daher habe ich gedacht, dem VfL könnte es gelingen, da mit einer sehr soliden Leistung und vielleicht auch einer überragenden Leistung von Dominik Kuzmanovic im Tor dafür zu sorgen, dass die Kieler erneut straucheln. Und ich hatte ja zuletzt auch bei Social Media auf dem Kreisab-Account danach gefragt, ist der THW jetzt Liga-Mittelmaß? Und es ist so gekommen, dass Kuzmanovic herausragend gut gehalten hat. 15 Paraden, fast 35% seine Quote. Und normalerweise sagst du dann, ja, da hast du eine deutlich bessere Chance, als mit einer 6-Tore-Niederlage rauszugehen. Was ist denn da passiert?
Ja, da gebe ich dir tatsächlich recht. Also alles, was über 12 gehaltene Bälle ist, sagt man normalerweise, dann kann man das Spiel auch durchaus gewinnen. Und mit 15 sollte man das auch gewinnen. Aber der THW hat tatsächlich erst den Gummersbach dann richtig schwer gemacht, den Ball irgendwie ins Tor zu befördern und an diesem Bollwerk der Kieler Abwehr vorbei zu transportieren. Das haben die hervorragend gelöst. Die hatten eine gute Rückzugsbewegung. Dafür ist der VfL ja bekannt, dass man schnell attackiert nach Ballgewinn, dass man ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel hat. Das machen sie natürlich seit 2 Jahren wirklich überragend, also auf absolutem Top-Niveau. Das ist so dieser isländische Handballstil, auch was auch die Skandinavier viel machen, hat der VfL Gummersbach sehr, sehr gut adaptiert. Aber gestern hat man sich tatsächlich an den Kielern ja wirklich die Zähne ausgebissen. Und auch Milk war dann im Tor, hat teilweise auch die wichtigen Bälle gehalten. Es war beim Stand, glaube ich, 24-21 halt ein Gegenstoß von Lukas Blome. Im Gegenzug macht man dann wieder das 25-21. Und man hat so ein bisschen die zweite Halbzeit verschlafen, als der THW dann von 15-16 auf 20-15 wegging. Ja, das lässt sich eigentlich auch so eine Top-Mannschaft wie Kiel dann auch nicht mehr nehmen.
Thomas Schmöckwer hast du angesprochen, 7 Paraden waren es, das sind nicht so viele, aber 38,9%, also das ist natürlich das Entscheidende. Andreas Wolf kam nur auf 16,7% und 2 Paraden. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich die Statistiken dann durchgeguckt habe, nochmal hinterher, da waren einige mit dabei beim THW, die gar keine so gute Wurfquote hatten, zum Beispiel Domagoj Duvnjak oder Erik Johansson und auch Emil Marzen, also die 3 Rückraumakteure, alle unter 50%. Das ist erstaunlich. Und dann habe ich mir nochmal eine andere Statistik angesehen und habe festgestellt, ja, stimmt, so war es auch vom Gefühl her. Alleine Miro Schlurov, 6 technische Fehler, und das darfst du dir gegen den THW Kiel nicht erlauben.
Ja, aber das sind natürlich technische Fehler, das sind jetzt keine Unforced Errors, sondern die Abwehr von Kiel setzt sich dann immer so sehr unter Druck, dass irgendwann der Fehler passiert. Also sei es ein fehlerhaftes Kreisanspiel oder einer tritt weiter raus plötzlich, dass man nicht ganz sicher beim Pass ist. Also das waren jetzt keine wirklichen technischen Fehler, wo ich dem Spieler einen großen Vorwurf mache, sondern tatsächlich immer sehr gut unter Druck gesetzt. Und dann passieren leider Gottes diese Fehler, auch jetzt von Miro Schlurov, der ansonsten auch gut geworfen hat. Ja, auch Julian Köster in den letzten Wochen fantastisch vertreten. Aber es fehlt natürlich auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, das Eingespielte, wenn man sich die Mannschaft mal ansieht. Kenny Mahé ist verletzt, Julian Köster ist vor kurzem erst wiedergekommen. In der Abwehr fehlt Wiedersson tatsächlich und Tom Kiesler selbstverständlich auch, der nach seiner zweiten OP noch nicht wieder einsatzfähig ist. Man hatte gehofft, dass er vielleicht auch gegen den THW schon wieder einsteigen kann. Das hat dann aber leider nicht funktioniert. Aber der wird natürlich der Abwehr auch wieder mehr Stabilität geben. Und das fehlte auch gestern dann tatsächlich so ein bisschen. Aber Kuzmanovic, ja, du hast schon gesagt, hält überragend gerade die Bälle aus der Ferndistanz. Nimmt er fast alle weg. Dafür hatte der THW dann über rechts aus mit Lukas Zerbe einen Spieler, der tatsächlich auch ein überragendes Spiel gemacht hat und der auch dafür gesorgt hat, dass der THW gestern dann dementsprechend gewonnen.
8 von 10, seine Quote, seine Bilanz, die ist natürlich überragend, also 8 Buden für den Rechtsaußen und Nationalspieler. Es waren am Ende 16 technische Fehler beim VfL Gummersbach und nur 3 beim THW Kiel. Also wenn jetzt die VfL-Abwehr in der Lage gewesen wäre, vielleicht dann 9 oder 10 technische Fehler beim THW zu forcieren, dann wäre es deutlich ausgeglichener gewesen, aber die Diskrepanz ist natürlich dann auch enorm. Lass uns ein bisschen weggehen von dem reinen Spielverlauf und gucken, was das so macht mit der Liga, beziehungsweise mit beiden Mannschaften. Die sind jetzt nach 11 Spieltagen tatsächlich punktgleich, jeweils 14-8 Zähler. Was ist denn dein Eindruck jeweils? Sind die auf einem Level oder ja, ist das jetzt nur eine Momentaufnahme? Weil ich würde schon sagen, vom Gefühl her, von dem, was ich derzeit gesehen habe, was ich zuletzt gesehen habe in dieser Saison, würde ich mal einfach behaupten, die sind ungefähr gleich gut. Stimmst du mir dazu oder siehst du das anders?
Ja, nicht ganz. Also man muss da so ein bisschen auch gucken, was hatte man bisher für ein Programm. Also der VfL wurde tatsächlich nicht in allen Spielen bisher gefordert. Man hatte ein bisschen Glück, dass man während des Verletzungspechs auch ein paar einfache, ich nenne es einfach mal einfache Spiele, weil es Spiele gegen die unteren Mannschaften waren, wie Potsdam zum Beispiel, Und der THW hatte auch schon ein paar richtige Bretter dabei. Da muss man jetzt einfach erstmal abwarten. Also ich bin kein Freund davon, von so Aufnahmen von Mitte der Saison. Warten wir doch mal bis Januar, wenn die Hinrunde gespielt ist. Dann können wir nochmal drüber reden, ob die wirklich gleich auf sind. Aber der VfL hat natürlich einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Aber, und das ist nicht zu unterschätzen, man hat eine enorme Belastung beim VfL. Ich hatte im Spiel, als wir mit Luxemburg gegen Tschechien gespielt haben in Prag, mich auch mal mit Stefan Seemann unterhalten. Der sagte auch, ja, man ist schon platt, allein wegen der ganzen Reisestrapazen und aufgrund der ganzen Ausfälle muss man auch natürlich viele Spielzeiten absolvieren. Und das merkt man teilweise auch so ein bisschen. Und auch so technische Fehler kommen natürlich dann auch daher, dass vielleicht so ein bisschen die Konzentration nachlässt, die Kondition nicht mehr so 100% ist, auch wenn alle super fit sind. Also der Goggi macht da einen überragenden Job. Aber die Anstrengung darf man nicht unterschätzen. Wenn man jetzt mal das nächste Programm sieht, man muss nach Sävehof und dann geht es 2 Tage später nach diesem Spiel geht's schon wieder zu den Rhein-Neckar-Löwen. Also das ist ja unmenschlich eigentlich. Also jeder Fußballer würde streiken und sagen, nee, mache ich nicht. Aber das ist mittlerweile im europäischen Handball, wenn man eben europäisch unterwegs ist, gang und gäbe. Aber natürlich für eine Mannschaft, die auch noch von Verletzungspech ein bisschen gebeutelt ist, natürlich eine enorme Bürde.
Umso ärgerlicher, dass man jetzt auch im Viertelfinale des DHB-Pokals ausgerechnet zum THW Kiel muss. Also es hätte eigentlich beschissener nicht laufen können, was das Los angeht.
Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Traumlos, was jeder Trainer, glaube ich, hofft, wenn es dann um den Einzug ins Final Four geht. Und man hat ja auch gesehen gestern, und Kiel war ja auch nicht komplett. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Der Skipper Gotu war nicht mit an Bord, der musste passen wegen der Muskelverletzung. Nikola Billig ist mit einer Knieverletzung dann nach ein paar Minuten schon rausgegangen. Also da waren ja auch nicht alle unterwegs. Und auf der halbrechten Seite spielt im Moment Emil Matzen die alleinige Hauptrolle. Also auch da kommen ja nochmal Leute hinterher mit Harald Reinkind, der auch eine fantastische Form hatte in den letzten Jahren. Und da kann man nochmal einen oben drauf packen. Ich glaube, das Viertelfinale wird extrem schwer für den VfL.
Hast du denn das Gefühl, du hast jetzt das Programm auch angesprochen, beispielsweise geht es dann zu den Rhein-Neckar-Löwen, die sind ja auch mehr oder weniger eine Wundertüte. Und ich schaue auch nochmal ganz genau auf den Spielplan. Dann geht's zu Hause gegen den HC Erlangen nach Magdeburg. Melsung kommt dann Mitte Dezember nach Gummersbach. Da muss man nochmal nach Wetzlar. Und am 26. Dezember dann in Köln in der großen Arena sind die Füchse Berlin zu Gast. Das ist schon relativ happig dazu. Wie gesagt, noch das Pokalspiel in Kiel und nochmal ein Spiel in der European League, wo sie aber auch weiter kommen. Also das muss man ja auch mal sagen. Es gibt leichtere Gruppen in der European League als die des VfR Gummersbach. Trotzdem sind sie da souverän weiter und spielen auch einen tollen, attraktiven Handball. Das ist ja gar keine Frage. Aber glaubst du, dass diese Belastung dazu führen wird, dass sie am Ende eventuell die Europapokalplätze verpassen, weil sie eben noch nicht so breit aufgestellt sind, was die Top-Qualität des Kaders angeht?
Ja, das glaube ich schon, dass das eng wird. Also wenn man sich mal generell die ganze Bundesliga anschaut. Also ich bin ja total froh drüber, dass es nicht wieder so ein Einzelgang ist von entweder ist es Kiel gewesen oder Magdeburg oder die Füchse waren ja auch mal mit dabei in den letzten Jahren, wo man nachher wusste, okay, einer von denen wird schon Meister. Mittlerweile, guck einfach mal auf die Tabelle, das ist ja alles unglaublich eng und Melsung und Hannover stehen gerade auf den ersten beiden Plätzen. Ich glaube, hättest du das vor der Saison gewettet, dass das zu dem jetzigen Zeitpunkt so aussieht, hättest du ganz gut Geld machen können. Aber das ist natürlich das absolute Schöne am Handball zurzeit und der VfL ist da eigentlich auf einer Stufe wie Hannover oder eben Melsung, also meine Einschätzung. Aber das wird extrem schwer aufgrund der Belastung. Und ich glaube nicht, dass der Kader schlechter ist. Man hat natürlich wirklich, und das darf man auch nicht unterschätzen, ein enormes Verletzungspech. Einer fällt aus, der andere kommt wieder. Jetzt Julian Köster wieder mit dabei. Jetzt musste Kenny Mahé sich operieren lassen. Und es fehlen ja immer noch wirklich eigentlich der Mittelblock des letzten Jahres, was auch den Ausschlag dafür gegeben hat, dass man eben sich für Europa qualifiziert hat. Weil die Abwehr war eigentlich das, warum der VfL so gut war. Die Abwehr mit dem schnellen Umschaltspiel und dann die einfachen Tore aus der zweiten Welle oder aus dem Tempo-Gegenstoß. Da kommt man dann jetzt natürlich nicht mehr so oft zu, wenn man die Bälle nicht so gut abfängt. Aber sie machen bisher auch eine tolle Saison. Das darf man überhaupt nicht unterbewerten. Das ist wirklich super, was sie da spielen. Auch wenn natürlich, das muss man auch zugeben, einige Spiele relativ glücklich vielleicht gewonnen wurden. Ich erinnere nur mal ans DRB-Pokalspiel in Erlangen. Letzte Sekunde hat Erlangen noch um 7 Meter und Kuzmanovic hält. Und das ist natürlich auch so ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Die Torhüter beim VfL Gummersbach sind zurzeit die beiden Akteure, die die wichtigen Bälle halten. Und deswegen steht man auch so gut da. Und ich finde, das kann man nicht hoch genug bewerten.
Ein Spieler, der aktuell fehlt beispielsweise, ist Tom Kiesler, den du ja auch sehr, sehr gut kennst, den ich auch schon relativ lange kenne. Ein absolutes Kraftpaket. Ich glaube, der würde dem VfL gerade gegen so Mannschaften, die so physisch unterwegs sind, wie der THW Kiel, enorm weiterhelfen. Miro Schlurow hat genauso wie Kiesler und natürlich logischerweise Julian Köster den Sprung geschafft in den 35er-Kader von Alfred Gislason für die Weltmeisterschaft im Januar. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Du hast ja Schlurow eben schon erwähnt. Der hat eine gute Entwicklung genommen jetzt in den vergangenen Monaten. Vertrag wurde verlängert, nicht nur mit ihm, jetzt auch mit anderen Spielern. Also beim VfL Gummersbach setzt man auf Kontinuität und da müssen wir natürlich Gudjon Vallo Sigurdsson ins Spiel bringen. Auch der hat, obwohl er stark umworben war von anderen Vereinen, man hörte, PSG war einer dieser Clubs, man hörte, der THW Kiel wollte ihn eigentlich verpflichten, obwohl man ja noch Philipp Biecher hat. Er hat seinen Vertrag verlängert und da muss ich sagen, Respekt an den VfL Gummersbach, sie haben den Verein so attraktiv für Sigurdsson aufgestellt, dass er sagt, ich bleib hier.
Ja, erstmal Glückwunsch an den VfL für die Vertragsverlängerung bis 2027 mit Gudjon Vallo Sigurdsson, der für mich der Vater des Erfolgs ist beim VfL, der die Mannschaft tatsächlich so entwickelt hat und auch immer wirklich ein gutes Händchen für Neuzugänge hat. Und wenn mal einer verletzt war, das war damals noch in der zweiten Liga, war plötzlich ein Isländer auf der Position kurzfristig parat. Das hätte man nicht geschafft, wenn man nicht diese Kontakte hätte wie eben Gudjon Vallo Sigurdsson. Ob er unbedingt nach PSG hätte gehen wollen, weiß ich nicht. Also für mich ist das auch eine Mannschaft, die jetzt nicht mehr ganz so attraktiv ist. Aber wenn der THW Kiel anruft, macht man sich mit Sicherheit Gedanken. Aber natürlich, der VfL ist absolut populär. Guck mal, wir haben 4.123 Zuschauerschnitt. Das heißt, immer ausverkauft, jedes Spiel. Und jetzt die Köln Arena ist auch schon sehr, sehr gut gebucht. Da sieht man schon, dass die Attraktivität gewonnen hat. Aber man darf auch nicht vergessen, Gorgi, der kann auch machen, was er will. Also in Anführungsstrichen. Und er ist absolutes Vorbild. Der ist morgens der Erste und läuft da schon seine Runden um die Schwalbe Arena und geht dann erstmal eine Stunde in den Kraftraum. Also der Bursche, der lebt das wirklich vor. Und das zieht die Mannschaft auch so mit. Und deswegen hat man auch so diese Motivation, immer das Beste geben zu wollen, weil der Trainer es eben genau vorgibt. Aber abwarten, ob das darüber hinaus noch funktioniert. Ich glaube, irgendwann wird er mit Sicherheit zu einem absolut großen, super Top-Verein wechseln, weil der macht hier beim VfL überragende Arbeit und ist zu Recht auch zum Coach des Jahres, glaube ich, letztes Jahr auch wieder gewählt worden.
Aber ganz ehrlich, Mike, hättest du jetzt mit der Vertragsverlängerung gerechnet? Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob er bleibt.
Ich nicht, nein. Ich hatte tatsächlich gedacht, oh, wenn der THW Kiel anruft, dann ist er weg. Das war's jetzt für einen VfL. Mit dem Trainer müssen sich auf die neue Suche machen. Man weiß auch nicht, wie der Vertrag gestaltet ist. Gibt es eine Ausstiegsklausel oder sonst irgendwas? Da bin ich überhaupt nicht involviert. Ich bin erstmal froh, dass er da bleibt. Das zeigt eigentlich, dass auch die Mannschaft wahrscheinlich zusammengehalten wird, weil viele hängt ja auch immer am Trainer. Wie hat man in den letzten Jahren zusammengearbeitet? Also das war schon echt eine Top-Nachricht für einen VfL und ein gutes Zeichen, auch vielleicht für andere Spieler, vielleicht noch verpflichten zu können, wo man vom Kader her sich überhaupt nicht beschweren darf. Und man ist auf allen Positionen, finde ich, doppelt gut besetzt.
Es müssen nur alle fit sein und dann wird der VfL Gummersbach auch wieder in der Lage sein, Mannschaften wie den THW Kiel zu schlagen. Und trotzdem, sie stehen ja noch relativ gut da. Du hast es angesprochen, 4 Punkte hinter dem Ersten in der Tabelle. Das ist ja auch ein Abstand, mit dem man absolut leben kann. Also wer das vor 3-4 Jahren in Gummersbach gedacht hätte, man steht Ende 2024 so gut da in der Handball-Bundesliga, dann hätten wahrscheinlich viele gesagt, ihr seid doch bescheuert. Das klappt auf gar keinen Fall. Sie haben sich sehr, sehr gut aufgestellt. Sie haben sich sehr breit aufgestellt und deswegen funktioniert das auch einigermaßen gut. Auch wenn es einige Verletzte gibt. Mike, an dich herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um den VfL Gummersbach und dieses Spiel der Gummersbacher gegen die Kieler. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der Vorschau auf die Frauen-Europameisterschaft. So, liebe Leute da draußen, ihr merkt, diese Sendung ist wirklich extrem lang, schon zu diesem Zeitpunkt. Und sie wird immer länger, denn wir schauen jetzt voraus auf die Frauen-Europameisterschaft, die in wenigen Tagen startet für das deutsche Team in Innsbruck. Außerdem wird noch gespielt in Basel, in Debrecen und in Wien, wo auch das Finalwochenende stattfinden wird, dieser 16. Handball-Europameisterschaft der Frauen. Und das Finale wird ausgespielt am 15. Dezember in der Stadthalle in Wien. Das ist eine sehr, sehr schicke Halle, wie ich finde, schon häufig Spielort gewesen für große Handballturniere und damals auch schon mit dabei. Fast schon vor dem Krieg war der Kollege Björn Parzen. Hallo Björn.
Ja, du meinst jetzt Feldhandball. Oh. Nein, ich war 2010 wirklich beim großen Finale Kroatien, Frankreich mit dabei und auch bei vielen anderen Spielen in der Wiener Stadtteile. Und es ist wirklich eine schöne Halle, muss man ehrlich sagen. Sehr zentral gelegen, man kommt gut hin und ich hoffe, es ist auch was los.
Ja, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber lass uns nochmal kurz schauen auf dieses Finale 2010. Du bist natürlich noch bei deutlich mehr Endspielen gewesen als ich, aber dieses Sammelsurium an absoluten Handballlegenden, das hat man vielleicht nur gesehen, als die Russen regelmäßig gegen die Schweden gespielt haben, vor allem in den 90er Jahren. Weil wenn du dir anguckst, wer damals auf der Platte gestanden hat, bei den Franzosen und bei den Kroaten, das ist die Creme de la Creme gewesen. Da hast du so viele Welthandballer auf der Platte gehabt. Das war phänomenal. Dieses Spiel war von der ganzen Atmosphäre eins, das bei mir unglaublich hängen geblieben ist. Ich hatte auch noch das Glück, weil damals waren die Vorschriften vielleicht noch nicht so extrem und die Leute haben nicht darauf geachtet, dass ich quasi neben der Führungskamera des TV stand, also die perfekte Perspektive hatte. Das ist ja so ein kleiner Kessel, sage ich mal, diese Halle. Ganz besondere Atmosphäre. Du merkst, ich gerate ins Schwärmen von einem der spektakulärsten Spiele. Vielleicht jetzt nicht vom Spielverlauf her, aber was die ganze Atmosphäre, was diesen Vibe anging, die wir in den letzten 20 Jahren im Handball hatten.
Man muss sagen, also was auf dem Feld stand, war absolut alles erste Sahne. Omajer, Karabatic, Nassis, Dina und bei den Kroaten mit Duvniak, mit Balic und so weiter. Und man muss natürlich sagen, die Franzosen gewinnen das Finale gegen 16 Kroaten und 12.000 Kroaten auf der Tribüne. Ich glaube, da waren gefühlt 20 französische Fans und sonst war die Halle sowas von in kroatischer Hand und es war ein gigantisches Spiel. Und man muss ja noch dazu sagen, es gab ja noch ein Highlight, was nur die wenigsten gesehen haben, und zwar direkt vor der Siegerehrung, als Ólafur Stefánsson, der damals mit Island die Bronzemedaille gewann, tatsächlich sich erdreistete und DJ Ötzi, der das Hallenlied sang, seine Mütze klaute. Ich glaube, dass DJ Ötzi in seinem ganzen Leben nie passiert, dass ihm ja jemand die Mütze vom Kopf gerissen hat, aber nachher hatte sie Ólafur Stefánsson auf.
Ich kann es mir vorstellen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Wahrscheinlich habe ich es auch nicht wahrgenommen, muss aber auch dazu sagen, mir war gar nicht bewusst, dass DJ Ötzi ohne Mütze überhaupt existiert. Also habe ich den wahrscheinlich noch nie ohne Mütze gesehen.
Ja, ich glaube auch. Normalerweise fällt der in sich zusammen. Ja. Nein, also DJ Ötzi stand Anfang, als er seinen Sweet Caroline oder Magic Moments, wie es ja damals hieß, noch trällerte, hat er noch eine Mütze an. Und dann kamen so die Mannschaften zur Siegerehrung und hat ihm Ólafur Stefánsson die Mütze vom Kopf gerissen.
Ja, also es sind tolle Erinnerungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr dankbar, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wir sowas miterleben durften. Das ist das Allerhöchste im Sport, was wir jedes Jahr sehen dürfen, gleich zweimal bei den Männern und bei den Frauen. Jetzt schauen wir eben voraus auf dieses Turnier, was eben in drei Ländern stattfindet. Und es hatte sich ja im Vorfeld ein bisschen was geändert. Eigentlich sollte Budapest auch noch Austragungsort sein. Und dann kam es doch ganz anders.
Ja, also eigentlich war es geplant, für die Schweiz hat sich nichts geändert. Da war immer nur geplant, dass Basel eine Vorrundengruppe spielt. Dann war aber geplant, quasi in Budapest die Hauptrunde und dann auch das große Finalwochenende zu machen. Dann kam irgendwann der ungarische Finanzminister ins Spiel und der Leiter der Kabinettsregierung von Viktor Orban. Und das war so ein Zeitpunkt, als sie gerade ziemlich sauer auf die EU waren, weil ihnen Gelder gekürzt wurden. Ich glaube auch völlig zu Recht. Aber das ist eine andere Sache. Und jedenfalls gab dann Ungarn seinen Teil Budapest wieder zurück. Und es gab dann eine gewisse hektische Betriebsamkeit unter den drei Organisatoren und der EAF. Und dann hat man gesagt, okay, wenn Budapest raus ist, dann lassen wir es in Ungarn eben mit der Vorrunde in Debrecen wie geplant. Und dann eben auch die Hauptrunde in Debrecen und das Finalwochenende in Wien. Und die EAF hat ihren Sitz in Wien und sie hat dann gesagt, okay, wenn dann alle nach Wien kommen, dann machen wir noch ein fürstliches Programm rund um das rein Sportliche am Finalwochenende. Sie eröffnen ihr neues Headquarter, also ihr Home of Handball, das im Stadtteil St. Marx gebaut wird, wo dann vielleicht irgendwann auch mal die große Halle gebaut werden sollte. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Sie verleihen die EAF Excellence Awards für das Jahr. Sie haben einen Kongress da, wo unter anderem die Europameisterschaften 30 und 32 vergeben werden und. Sie haben die Women's Handball Conference, also da ist Wien schon sehr zentral, was den europäischen Handball betrifft. Und an dem Finalwochenende ist, glaube ich, so ziemlich alles da, was Rang und Namen hat, auch im Männerhandball.
Ja, wir beide sind ja auch da.
Meinte ich damit.
Ja, sehr gut. Genauso habe ich das erwartet. Perfekte Antwort von deiner Seite aus, Björn. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist natürlich so, dass aufgrund der Konstellation jetzt eben in Wien einiges stattfindet. Es gibt auch noch den Women's Handball Congress und obwohl das Geld kostet, habe ich mir gedacht, da gehe ich mal hin, weil ich glaube, dass da viele wichtige Themen besprochen werden für den Frauenhandball. Ich werde mir das mal anschauen, was da die Beteiligten alles so zu sagen haben und die Excellence Awards. Da gehen wir auch hin, Björn?
Da gehen wir auch hin.
Ja, okay, dann machen wir das. Also ich glaube, das wird eine fantastische Veranstaltung. Ist wirklich super, dass die EHF sich dafür entschieden hat, das so zu machen. Kommen wir zum Sportlichen und schauen auf die unterschiedlichen Gruppen, bevor wir dann später auf die deutsche Mannschaft schauen. Das ist ja ganz klar und ihr habt es eben schon gehört. Es gibt dann im Anschluss noch eine Stimme von Xenia Smietz. Wichtig ist, zum ersten Mal wird in 6 Gruppen mit je 4 Mannschaften gespielt. Es gibt mehr Teilnehmer als je zuvor. Du weißt, ich bin ein kritischer Typ und hinterfrage an der Stelle mal, haben wir überhaupt im Frauenhandball schon das Niveau für so viele Teilnehmer? Ich sehe da Mannschaften wie, und ich möchte keinem zu nahe treten, Nordmazedonien, die Türkei, Portugal, die Färöer, die Slowakei, Island. Ich habe da so meine Zweifel. Kommt das nicht 2 bis 4 Jahre zu früh?
Ich habe genau zu dem Thema letztens mit Michael Wiederer, dem ERF-Präsidenten, gesprochen. Und der sagte, als man bei den Männern den Plan hegte, auf 24 Nationen zu erhöhen, das war 2020, hat man auch 3 Ausrichter gehabt, Österreich, Norwegen und Schweden. Und er hat gesagt, man muss dem Ganzen 4 Jahre Zeit geben. Und er sagt eben, wenn man jetzt heute Mannschaften sieht wie Georgien oder die Färöerinseln, die sich jetzt auch für die EM im Januar qualifiziert hatten, war es genau der richtige Schritt. Bei den Frauen muss man eben mal sehen. Also wenn man sich das anschaut, es gibt in dem Sinne 2 Debütanten, das ist die Türkei und die Färöerinseln. Ansonsten die anderen Mannschaften waren alle irgendwann einmal bei einer Euro dabei. Auch die Schweiz war einmal dabei, Portugal war einmal dabei. Die waren dann dabei, als es in den Qualis dann mal gut lief. Man hat jetzt eben gesehen, in den Qualis sind die Mannschaften, die sonst auch immer weiterkommen, auch weitergekommen. Meistens sogar mit einer weißen Weste in der Quali. Man muss es jetzt sehen. Also ich sag mal, ich nehme eine Gruppe raus, reden wir gleich drüber. Die Gruppe B ist zum Beispiel eine Gruppe, da kannst du vorher nicht sagen, wer das Ganze gewinnt. In anderen Gruppen hast du immer so die 4. Mannschaften, wo du sagst, okay, die werden nicht so viel reißen, aber man muss es dann ja auch mal, ich nehme jetzt so ein bisschen die Sicht der ERF auch ein, du hast dann eben auch in anderen Ländern die Möglichkeit, den Frauenhandball zu promoten. Ob Nordmazedonien, ob die Färöerinseln, ob Island ein Turnierspiel gewinnen, ist die andere Frage. Ob es dann plus 20 geben wird, weiß ich auch noch nicht, aber du hast dann eben auch Länder, wo du sagen kannst, okay, da ist ein zartes Pflänzchen vielleicht am Wachsen und wenn die bei einer Euro mitspielen, haben sie die Möglichkeit zu Hause eben auch Werbung für ihren Frauenhandball zu machen. Für Top-Nationen ist das jetzt so eine Sache, man muss dann eben mal sehen, wie sich Mannschaften in der Vorrunde vielleicht schon ein bisschen schonen können. In manchen Gruppen ja, in anderen Gruppen nein. Aber ich finde es generell okay, speziell natürlich, wenn du siehst, ansonsten hättest du bei einer WM mehr europäische Teilnehmer als bei einer EM gehabt. Und das ist irgendwie auch komisch, all dieweil die WM wird mit 32 gespielt seit 2021 und du hast 17 Mannschaften aus Europa dabei gehabt. Das heißt, du hast bei einer WM eine Mannschaft mehr als bei einer EM. Und das ist dann eben auch komisch. Und wenn es eben der Trend ist, dass die Turniere aufgestockt werden, ich denke, mit 24 ist gerade bei den Frauen damit auch das Optimum erreicht oder der Höchstfall erreicht. Man muss es sich jetzt mal anschauen, diese und die nächste. Bei der nächsten haben wir die Sonderkonstellation mit 5 Gastgebern, von denen, ich sage es mal so, auch die Türkei oder vielleicht auch die Slowakei sich nicht unbedingt qualifiziert hätten für 16er Turniere. Und deswegen ist das hier zum Einspielen mit 24 Mannschaften nicht schlecht. Ich sage, lass uns die Ergebnisse mal abwarten, aber zum Beispiel eine Gruppe, wo die Türkei und Nordmazedonien spielen, da stehen die beiden Teilnehmer für die Hauptrunde vorher fest.
Übrigens, mal kurz vorausgeblickt auf das Turnier in 2 Jahren, Antalya, Brünn, Cluj, Oradea, Katowice und Bratislava sind die Spielorte. Ich erwarte dich in jeder Halle.
Hast du Antalya erwähnt?
Ja.
Ich werde mich mal nicht für Antalya bewerben dann.
Ja, da ist natürlich das Wetter auch am besten.
Strand.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, denke ich auch. Ja, das sind alles Nabel der Handballwelt.
Ja, ich bin mir relativ sicher, dass die deutsche Mannschaft aber dort nicht spielen wird.
Ja, müssen wir dann mal sehen. Ja.
Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Das ist aber noch weit weg. Wir schauen auf die einzelnen Gruppen und die Gruppen A und B werden in Debrecen ausgespielt in der Phoenix Arena. Das ist eine relativ neue Halle, die es noch nicht so lange gibt. Alles wunderbar. Also und in Gruppe A natürlich mit dem Gastgeber, mit Ungarn zusammen, mit den Schweden, der Türkei und Nordmazedonien. Die Konstellation ist klar. Die Frage ist nur, wer gewinnt das Spiel Ungarn gegen Schweden?
Ganz klar die Schweden. Auch mit Heimvorteil sehe ich die Ungarn nicht unbedingt als Favorit. Die werden auf jeden Fall weiterkommen. Sie gewinnen die beiden anderen. Aber Schweden ist für mich mittlerweile so stabil. Und die haben eine starke WM gespielt. Letzte EM nicht so schlecht. Olympia ins Halbfinale gekommen. Also ich denke, da wird Schweden die Gruppe auch gewinnen.
Mhm. Ich halte dagegen und sage, Ungarn gewinnt überraschend gegen Schweden aufgrund des Heimvorteils. Den kann natürlich aber auch die Düse gehen, dass sie dem Druck nicht standhalten und der Erwartungshaltung der eigenen Fans. Wir gehen direkt weiter in die Gruppe B mit Montenegro, die gesetzt waren. Aber das lag natürlich auch daran, dass sie vor 2 Jahren mit einer komplett anderen Mannschaft auch im eigenen Land mehr oder weniger die Bronzemedaille gewonnen haben. Dazu Rumänien, Serbien und Tschechien. Du hast eben gesagt, in dieser Gruppe kann man nicht vorhersagen, wer die ersten beiden Plätze belegen wird. Ich sage, man kann das nicht wissen, weil die alle im Moment auf einem eher niedrigeren Niveau unterwegs sind. All diese Mannschaften waren schon mal deutlich besser. Ich bin nicht überzeugt von der sportlichen Qualität dieser Gruppe und ich mag mich auch kaum festlegen, wer da weiterkommt.
Ich lege mich fest, für mich wird Tschechien Gruppensieger, weil genau das, was du gesagt hast, gebe ich dir 100% recht für Montenegro, Rumänien und Serbien. Die Tschechen haben eine super geniale WM letztes Jahr gespielt. Die haben mit Bent Dahl, dem Norweger, einen richtig guten Trainer. Die haben mit Charlotte Kolešová oder wie auch immer sie heißt, ein super Talent. Sie haben mit Markéta Jirabková, die ehemalige Champions-League-Torschützenkönigin und letztjährige WM-Torschützenkönigin. Und ich sage dir, in Montenegro, denen geht nach dem Olympia aus die Düse. Da wurde Bojana Popovic entlassen. Susana Lazovic ist neue Trainerin. Natürlich hat Jovan Karadžičević aufgehört. Es gab viel Ärger auch in der Mannschaft. Bei Rumänien haben aufgehört Cristina Neagu, Grina Pintea und Eliza Bukeski. Das sind so ungefähr 60% aller Tore. Und der rumänische Nachwuchs ist deutlich schwächer als in den vergangenen Jahren. Bei Serbien spielen nicht mehr Andrea Lekic und, na, wie heißt die Kreisläuferin? Dragana Cvic, genau. So, und deswegen sehe ich von den Kadern her, sage ich nämlich, Tschechien kommt weiter und dann gibt es ein richtiges Hauen und Stechen auf dem Balkan da zwischen Montenegro, Rumänien und Serbien.
Das wird auf jeden Fall eine heiße Gruppe. Ich bin fast schon traurig, dass ich da nicht mit dabei sein kann, weil ich es gerne gesehen hätte. Und Debrecen ist ja auch nicht allzu weit weg von der serbischen Grenze. Deswegen bin ich mir sicher, dass viele serbische Fans dort unterwegs sein werden. Und nach Rumänien ist es auch nicht so weit. Also die Halle wird auf jeden Fall kochen. So viel ist mal klar. Wir gehen weiter in die Gruppen C und D, die in Basel gespielt werden. Dort ist ja unter anderem die Schweiz dann mit dabei in die Halle, in die Sankt-Jakobs-Halle passen 12.400 Zuschauer. Wenn das mal nicht ein bisschen zu viel ist, da habe ich schon ein bisschen Angst, dass die relativ leer sein wird. Schauen wir zunächst auf Gruppe C mit Frankreich, dem Olympia-Silbermedaillengewinner und amtierenden Weltmeister. Dazu Spanien, Polen und Portugal. Spanien, Björn, hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Abwärtstrend zu verzeichnen. Diese Mannschaft ist weit entfernt von dem Team, das bei der WM 2021 noch das Halbfinale erreicht hat und im eigenen Land Vierter wurde. Oder 2019 das WM-Finale erreicht hat. Ich halte diese Mannschaft auch für Polen für absolut schlagbar. Wahrscheinlich wird es am Ende nicht reichen, aber trotzdem, wie ordnest du diese Gruppe hinter Frankreich ein?
Ja, also Portugal spielt erst seine zweite EM. Die bauen da was auf. Das ist ganz nett anzusehen, aber die haben eigentlich keine Chance. Und ich gebe dir recht, die Entscheidung, wer mit weiterkommt, ist in dem Spiel Spanien-Polen. Und wir erinnern uns zurück an vor 2 Jahren, die Hauptrunde in Podgorica in Montenegro, als es diesen Dreiervergleich dann gab zwischen Deutschland, Spanien und Polen, um es weiterkommen hinter Montenegro, als dann Spanien das Türchen etwas öffnete, damit Xenia Smits dort ein Tor werfen konnte. Da hatte Polen gegen Spanien schon gewonnen. Und da muss man sehen, die Polen haben unter Arne Sendstad, dem norwegischen Trainer, wirklich eine tolle Entwicklung gemacht. Sie haben einige Spielerinnen, die eben international auch unterwegs sind. Und deswegen, ich gebe dir recht, Spanien steht für mich auch vor dem Aus nach der Vorrunde. Also ich sehe die Polen etwas stärker ein als die Spanier, wenn die sich nicht um 180 Grad drehen.
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Qualität in dieser Mannschaft ist beileibe nicht mehr so hoch, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Da erinnern wir uns an tolle Spielerinnen wie Carmen Martin oder Alexandrina Barbosa. Aber ja, das sind alte Zeiten. Neu ist einiges übrigens auch bei der Schweiz, weil sie in den vergangenen Jahren sehr auf ihre Arbeit in der Jugendakademie gesetzt haben. Da sind jetzt einige Spielerinnen hochgekommen, aber sie haben trotzdem natürlich nicht die Qualität einer Mannschaft wie Dänemark, die bei den vergangenen Turnieren immer eine Medaille geholt haben. Das zieht sich jetzt über einige Jahre. Dazu kommen noch Kroatien und die Färöer, hast du eben schon gesagt, die sind zum ersten Mal mit dabei. Die werden keinen Punkt holen, da lege ich mich fest. Aber das Duell Kroatien gegen Schweiz, wie offen ist das?
Also erstmal muss ich eine Lanze für die Färöerinseln brechen. Ich war beim deutlichsten Sieg einer Färöer-Nationalmannschaft live vor Ort, als sie in der Quali nämlich mit 17 Toren Unterschied in Luxemburg gewonnen haben. Also das spricht für die Qualität der Färöerinseln. Nein, Spaß beiseite. Sie haben eben eine bekannte Spielerin, Jana Mittun. Das ist die Schwester von Oli Mittun. Den kennen wir noch von der Männer-EM. Ja, also ich sage auch, Dänemark ist natürlich so. Und dort leistet sich Trainer Jesper Jensen den Luxus, 4 arrivierte Spielerinnen um Torfrau Sandra Toft, die bei Olympia die Bronzemedaille gewonnen haben, zu Hause zu lassen, um der Jugend eine Chance zu geben. Er sagt, die anderen Spielerinnen waren so belastet in diesem Jahr, man muss auch mal langfristig in diesem Olympiazyklus dann weiter nach vorne blicken. Deswegen, also Dänemark wird nicht mehr ganz so stark sein. Zudem ist Christina Jørgensen möglicherweise verletzt und fällt dann aus. Dänemark wird nicht so stark sein wie in den vergangenen Turnieren. Um diese Gruppe zu gewinnen, wird es auf jeden Fall reichen. Und dann muss man sehen, auch 2 Jahre zurück, Spiel in Ljubljana zwischen der Schweiz und Kroatien. Das endete unentschieden, nachdem die Schweizer zwischendurch mit 3 Toren geführt hatten, dann aber wirklich mit dem Schlusspfiff noch ein Tor kassiert hatten. Die Schweizer bauen wirklich auf diese Akademielösung. Da sind ganz viele Spielerinnen dabei. Dazu haben sie mit Mia Emmenegger, eine 19-Jährige, die wirklich ein Top-Talent ist, die jetzt bei den Vipers spielt. Mit Kerstin Kündig, eine erfahrene Spielerin, die beim THC unter Vertrag ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß der Heimvorteil sein wird. Ich gebe dir auch recht, also die Schweiz hatte einen neuen Nationalteam-Rekord im April aufgestellt, eben in dieser Halle in Basel mit ungefähr 3.500 Zuschauern in einem WM-Quali-Spiel gegen Tschechien. Also wenn da 4.000 kommen, aber so die Schweizer können ja auch Atmosphäre machen. Ich sehe auch, das Spiel Schweiz gegen Kroatien wird ein richtig enges. Dass die beiden gegen die Färöer gewinnen, gebe ich dir auch recht. Und deswegen wird man dann sehen, diese Partie entscheidet dann ja auch darüber, wer der potenzielle zweite deutsche Gegner in der Hauptrunde sein wird.
Genau, da kommen wir nämlich gleich noch drauf zu sprechen, gar keine Frage. Übrigens, was das Vorurteil angeht auf den Färöern, sind doch alle miteinander verwandt, auf gar keinen Fall. Jana Mittun hat natürlich auch Brüder, einer davon ist Olli Mittun. Ach, jetzt lese ich gerade, sie hat auch einen Cousin, das ist Elias Ellefsen Aschipagötu. Na, das ist doch kaum zu glauben. Also von daher, Vorurteil eventuell bestätigt und wir gehen weiter in die Gruppe E mit dem Gastgeber, mit dem weiteren Co-Gastgeber, mit Österreich, mit Norwegen, dem Olympiasieger, dazu Slowenien und die Slowakei. Ich glaube, dass die Slowakei abfällt. Wir haben jetzt auch gesehen, wie Deutschland gegen Österreich gespielt hat. Die haben sich sehr schwer getan, die Mädels von Markus Gaugisch. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Dazu dann eben eine Mannschaft wie Slowenien, wo Anna Groß nicht mehr spielt, wo Elisabeth Omoregi aktuell nicht mit dabei ist. Tamara Mautscher spielt nicht mehr. Das waren die 3 besten und wichtigsten Spielerinnen dieser Mannschaft. Hier glaube ich, dass Österreich eine Chance hat gegen Slowenien, um dann den Sprung nach Wien in die Hauptrunde zu schaffen. Was sagst du?
Sehe ich ganz genauso. Also die slowenische Mannschaft ist nach Olympia jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Zudem gab es ja jetzt auch mit denen, die in Krim spielen, da gab es einen Trainerwechsel in Krim von Dragan Acic, der auch Nationaltrainer ist. Der ist nicht mehr Trainer in Krim. Da gab es eben auch ein bisschen Differenzen. Wie gesagt, Anna Groß und Omoreci spielen nicht mehr und das ist schon eine erhebliche Schwächung. Und ja, Österreich, ich sage es mal so, Herbert Müller hat 20 Jahre da was aufgebaut und Monique Teistermann hat die Mannschaft jetzt übernommen. Sie haben jetzt nicht schlecht gespielt gegen die deutsche Mannschaft im letzten Test, haben zwar verloren, aber waren zwischendurch besser als die deutsche Mannschaft. Und deswegen, also ich glaube in Österreich, also in Innsbruck, da wird es sowas wie einen Heimvorteil für die Österreicher geben. Die haben da sehr viel Werbung auch in Tirol gemacht und die Norweger, die norwegischen Zuschauer kommen alle so erst zur Hauptrunde immer. Das heißt, sie könnten dann schon eine gute Stimmung in der Halle haben. Sie haben gegen Norwegen keine Chance, sie haben im Eurocup auch 2-mal deutlich gegen sie verloren. Aber gegen Slowenien rechne ich schon damit, dass wenn sie sich nicht zu sehr verrückt machen und den Druck zu sehr sich selber dann noch machen, dass sie gegen Slowenien eine Chance haben.
Übrigens zum Thema Innsbruck und viel Werbung. Ich bin gestern von meinem Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs zur Halle gelaufen. Da läuft man dann über die Olympiabrücke, denn Innsbruck war ja auch mal Olympiastadt und hier ist Olympia noch relativ präsent. Und da hängen einige Fahnen auf der Brücke und da wehten dann auch Fahnen mit dem Thema Europameisterschaft. Da waren dann Gesichter zu sehen, zum Beispiel von Johanna Reichert, der Spielerin des Thüringer HC, der wichtigsten Spielerin wahrscheinlich der österreichischen Mannschaft. Und deswegen, ich glaube, dass die tatsächlich einen kleinen Heimvorteil haben werden und dass sie auch gegen Slowenien und Slowakei jeweils gewinnen. Norwegen ist natürlich unantastbar, müssen wir nicht drüber reden. Und dann haben wir noch eine letzte Gruppe. Da ist das deutsche Team mit dabei, gemeinsam mit den Niederlanden, Island und der Ukraine. Wie sehr wissen wir bereits nach dem 2. Spiel, dass Deutschland gegen die Niederlande bestreiten wird, wohin die Reise bei diesem Turnier geht?
100%. Also realistisch betrachtet sind es Pflichtsiege gegen Island und die Ukraine. Gegen die Ukraine hat man in der Quali zweimal gewonnen, hat im Hinspiel ein bisschen Probleme gehabt, im Rückspiel das Ganze sehr deutlich gestaltet. Island sehe ich jetzt nicht als richtig großen Konkurrenten an. Das heißt, nach dem zweiten Spiel wissen wir, wohin die Reise geht. Nämlich wissen wir, ob die Niederlande oder Deutschland 2 Punkte oder beide 1 Punkt mit in die Hauptrunde nach Wien nehmen. Dass eine andere Mannschaft sich für die Hauptrunde qualifizieren könnte, außer den beiden, halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Und dann ist es eben so, dann hast du Mannschaften wie Dänemark und Norwegen, die werden auch 2 Punkte mitnehmen. Und die Mannschaft, die jetzt aus Gruppe F 2 Punkte mitnimmt, hat natürlich einen richtig großen Vorteil im Kampf dann um die weiteren Platzierungen in der Hauptrunde. Und deswegen glaube ich, nach dem Niederlandespiel wissen wir grob, wohin die Reise geht.
Wenn wir jetzt mal vorausschauen, also führen wir uns nochmal vor Augen, welche Mannschaften du eben in die Hauptrunde nach Wien geredet hast sozusagen. Dänemark und Norwegen sind klar, aber du gehst auch davon aus, dass die Schweiz und Österreich es packen werden. Das ist zumindest deine Prognose. Und dann haben wir ja im Prinzip ja eine Gruppe, wo Deutschland gegen Österreich und die Schweiz definitiv favorisiert ist, wo aber dann eben Norwegen und Dänemark noch warten. Also machen wir uns nichts vor. Dieses Spiel gegen die Niederlande, das muss eigentlich gewonnen werden, wenn man im Ansatz eine Chance haben will, das Finalwochenende zu erreichen. Es gibt nämlich noch ein Spiel um Platz 5, das sollten wir nicht vergessen, aber Fakt ist auch, dieses Spiel gegen die Niederlande muss gewonnen werden und das ist so früh im Turnier, ja, da kann man sich vorher nicht einspielen. Also man muss eigentlich direkt liefern, keine Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat im Endeffekt zum Einspielen die Partie gegen die Ukraine, aber dann muss eben am 1. Dezember alles klappen dann. Und wenn man vielleicht so ein bisschen die Mannschaften aus Dänemark und Norwegen, bei Dänemark hatte ich schon gesagt, sich die beiden ein bisschen anschaut, auch bei Norwegen fehlen Stars von den Olympischen Spielen. Nora Merkel schwanger, Stine Oftedal hat aufgehört, aber die haben natürlich immer noch Klasse. Ich sag mal, Katrine Lunde ist mit 44 Jahren immer noch dabei. Die kann tatsächlich ihren 7. EM-Titel gewinnen. Und man hat Henny Reistad, man hat auf Außen auch immer noch Camilla Herren, ich glaube, die ist jetzt 40, und hat dahinter aber auch ein paar junge Spielerinnen. Und was man bei Norwegen natürlich im Hinterkopf immer haben muss, nach der EM hört Tore Hergesson, ihr Trainer, auf. Und ich gehe davon aus, die Norweger wollen dem noch ein goldfarbenes Geschenk machen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, die Chancen, die Deutschland hat in der Hauptrunde gegen Dänemark und gegen Norwegen, die beide nicht mit der Top-Mannschaft antreten, sind gar nicht so schlecht. Wobei man natürlich, wenn man die vergangenen Ergebnisse gegen skandinavische Mannschaften sieht, inklusive Schweden, sieht die Bilanz jetzt nicht so prickelnd aus.
Schauen wir mal auf den deutschen Kader. Die Bilanz hast du gerade ja schon angedeutet, die ist alles noch nicht gut. Aber im Tor mit Katharina Filter von Brest und Sarah Wachter von Borussia Dortmund, die beim BVB momentan grandios hält. Also die ist wirklich sensationell gut drauf. Ich glaube, dass sie in der aktuellen Form eigentlich die Nummer 1 sein müsste. Ich glaube nicht, dass das passiert. Dann haben wir auf links außen Antje Döll aus Ludwigsburg und Alexia Hauf aus Blomberg und auf der linken Rückraumposition Xenia Smietz, ebenfalls aus Ludwigsburg. Emily Berg von Ferencváros bzw. FTC, Nike Kühne, das junge Nachwuchstalent aus Blomberg. Auf Rückraummitte Alina Greisels von Cesame aus Bukarest, Annika Lotz wie Filter aus Brest und Mareike Thurmeier aus Ludwigsburg. Im rechten Rückraum stehen zur Verfügung Julia Maitow von Vatschea, dann haben wir Nina Engel aus Bensheim und Viola Leuchter natürlich aus Ludwigsburg. Und auf rechts außen gibt es nur eine Spielerin, ebenfalls aus Ludwigsburg, mit Jenny Behrendt. Dazu am Kreis Lisa Antl aus Dortmund, Julia Behnke aus Metzingen und Jolina Hunstock aus Buxtehude. 2 Reservespielerinnen gibt es außerdem, Torhüterin Marie Weiß aus Metzingen und ebenfalls aus Metzingen Sabrina Tröster, die rechts außen. Ich finde übrigens interessant, dass man Tröster zu Hause gelassen hat und mit 17 Spielerinnen nach Igels bzw. nach Innsbruck gereist ist. Also die Mannschaft wohnt in einem Vorort, aber sehr, sehr nah an der Halle. Also es sind vielleicht 10 Minuten mit dem Bus den Berg runter. Aber warum nimmt man nicht einfach 18 Spielerinnen mit, um einer jungen Spielerin auch dieses Turnierflair ein bisschen zu vermitteln? Was ist da deine Vermutung?
Also ich habe es rausgehört bei Markus Gaugisch im letzten Medientermin. Er sagte, bei so einem Turnier wie einer EM hat man nicht viel Zeit, um zu trainieren und um die Spielerinnen in die Abläufe einzubauen. Und reine Touristen möchte er eben nicht mitnehmen. Das hat er zwar nicht wörtlich gesagt, aber durch die Blume. Und ja, es ist ähnlich wie die Dänen. Die Dänen nehmen sogar nur 16 Spielerinnen mit. Jesper Jensen sagt, was soll ich mir 18, 19 Spielerinnen ans Bein binden? Das hat er wörtlich so gesagt. Wenn ich sie auch in einer Stunde oder in anderthalb Stunden von Kopenhagen Hagen einfliegen lassen kann, wenn wir eine Verletzung haben. Ja, ich sage auch, es kann eine junge Spielerin weiterbringen, mal in diese ganzen Abläufe eines Turniers reinzukommen. Und man würde es dann sehen. Also die Außenpositionen sind dann immer diejenigen, wo man dann sagt, okay, dann lassen wir einen außen zu Hause. Kennen wir ja auch von der Männernationalmannschaft. Das hatten wir auf links schon, das hatten wir auf rechts schon. Ja, man kann sogar, wenn man will, 20 Spielerinnen mitnehmen. Aber ich glaube, 20 wäre noch wirklich zu viel gewesen. Man kann darüber streiten, wenn man mit einer rechts außen anreist. Aber wenn man sagt, die andere hält sich zu Hause fit. Und wie gesagt, du hast es gesagt, die ist in Metzingen. Von Metzingen nach Innsbruck ist nicht so weit und nach Wien im Notfall auch nicht. Ich kann Markus Gaugisch ein bisschen verstehen, wenn er sagt, er will sich auf die fokussieren, die dann auch die meisten Spielanteile bekommen werden. Aber man hat auch bei anderen Turnieren gesehen, dass jüngere Spielerinnen dann beim zweiten Turnier aufgeblüht sind. Ich erinnere da an Johanna Stockschläder zum Beispiel, die dann beim ersten Turnier wenig Spielanteile hatten. Aber wie gesagt, das Gute ist, wir sind keine Bundestrainer. Und wir müssen diese Entscheidung nicht treffen. Ich kann sie teilweise verstehen. Teilweise hätte man gesagt, okay, man kann noch eine mitnehmen. Ja, am Ende des Turniers, wenn wir den großen Strich drunter ziehen, wissen wir mehr.
Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit, gar keine Frage. Aber das ist meine Meinung, Tröster hätte man mitnehmen können, wie gesagt, denn es besteht ja durchaus die Perspektive, dass sie nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land dann im Kader sein wird. Und dann hätte sie schon die Möglichkeit gehabt, mal ein bisschen zu lernen, wie das so ist, wie die Abläufe sind bei einem Turnier. Ich finde das nicht schlecht. Ich kann aber auch jemanden wie Jesper Jensen verstehen, der sagt, ich gehe nur mit 16 Spielerinnen zum Turnier. Und wenn sich jemand verletzt, dann ist das eben so. Da muss ich sowieso nachnominieren. Was glaubst du denn, welche Spielerin wird dann am häufigsten in den sauren Apfel beißen müssen und alleine auf der Tribüne sitzen?
Puh, also bei den Torfrauen ja nicht. Also da wird wohl keiner auf der Tribüne sitzen, wenn man eine 2 mitnimmt. Ja, man muss es eben bei den jungen Spielerinnen sehen. Man muss sehen, wie sich das am Kreis entwickelt. Da sind Lisa Antl und Jule Behnke natürlich die beiden Arrivierten auf dieser Position. Dann, ja, vielleicht eine Nike Kühne, wobei die ja natürlich in den Länderspielen wirklich nicht schlecht gespielt hat. Nina Engel auch nicht. Es kann gut sein, dass es vielleicht je nach Gegner wechseln wird. Also ich sag mal, irgendwo zwischen Engel, Kühne und Hundstock wird sich das entscheiden.
Was glaubst du, wie sieht die Startformation der deutschen Mannschaft aus? Auf welche Spielerinnen wird Markus Gaugisch setzen? Denn wir müssen uns nichts vormachen. Es gibt Stammspielerinnen und Leistungsträgerinnen der vergangenen Jahre, die aktuell bei ihrem Verein keine große Rolle spielen.
Ja, da sind wir ausgerechnet dann auch bei einigen, die in der Champions League spielen. Ich sag mal, Emily Bölk hat durch die zahlreichen Neuzugänge von FTC im Angriff nicht mehr so viele Spielanteile gehabt. Alina Kreisels hat bei CSM gut gespielt, wenn Neagun nicht dabei war. Die sind international in ihren Clubs jetzt nicht unbedingt die erste Wahl auf ihren Positionen. Dennoch glaube ich, dass Markus Gaugisch auf die beiden setzen wird. Also als Abwehrchef finde ich Xenia Smits absolut gesetzt. Auf links außen für mich Antje Döll auch, aber rechts außen ist eben Jenny Behrendt dabei. Am Kreis, denke ich mal, je nachdem, wer der Gegner ist, entweder Antl oder Behnke fängt dann an. Und im rechten Rückraum wird es spannend werden, ob Viola Leuchter da anfängt oder Julia Meithoff. Ja, und dann haben wir ja fast schon alle zusammen. Im Tor ist wirklich eine Frage. Von der aktuellen Form würde ich auch fast sagen, Sarah Wachter. Aber ich glaube, am Turnierstart setzt Markus Gaugisch da auch auf Bewährtes und wird Katharina Filter beginnen lassen. Das Gute ist, dass beide sich da ergänzen. Von beiden erwarte ich allerdings auch mehr als bei Olympia. Da waren die Quoten der Torhüterin nicht so berauschend in der deutschen Mannschaft. Und ja, haben wir irgendeine Position vergessen? Also ich sag mal, Alina auf der Mitte, dann Vio Leuchter oder Julia Meithoff im rechten Rückraum, Emily Bölk im linken, dann der Wechsel mit Xenia für die Abwehr und die Außen sind klar.
Damit haben wir alle Positionen durch und wir kommen mehr oder weniger zur Prognose. Ich möchte aber die Frage nach der Erwartungshaltung und den Ansprüchen damit einfließen lassen, weil wir haben jetzt schon so viele Prognosen bzw. Vorschau-Sendungen aufgenommen zu unterschiedlichen Turnieren und ich habe ein bisschen eine Ahnung, wie deine Prognose aussieht. Was ist aber deine Erwartungshaltung an die Mannschaft und was sollte auch der Anspruch oder die Anspruchshaltung der deutschen Mannschaft sein vor diesem Turnier? Wo die Voraussetzungen sehr gut sind, meines Erachtens, wenn man schaut, wie die Kader der anderen Mannschaften aufgestellt sind.
Also die Erwartungshaltung wurde mal weniger, mal mehr durch die Blume immer gesagt, der nächste Schritt machen. Also wenn man vorher Fünfter und Sechster wurde, heißt der nächste Schritt Halbfinale. Ich sage mal, es wird gerade gegen Dänemark deutlich leichter, sie zu schlagen, als zuletzt bei der wirklich schwachen Partie beim Golden League Turnier in Norwegen. Oder bei Olympia war es recht eng, bei der WM war es recht eng. Also ich sage mal, Ziel muss eigentlich das Halbfinale sein. Man kann nicht sagen, der nächste Schritt wäre ein erneutes Spiel um Platz 5. Das hatten wir jetzt bei der letzten WM auch schon. Sondern der nächste Schritt muss Halbfinale sein. Auch natürlich dann mit dem Blick darauf, dass man damit das öffentliche Interesse Richtung Heim-WM 25 ein bisschen lenken kann. Ein erneuter oder fünfter oder sechster Platz hört sich gut an. Dann kann man nachher sagen, man ist eben näher an der Weltspitze ran oder auch nicht. Aber ich denke, die Erwartungshaltung ist Halbfinale. Und ich sag's jedes Jahr, ich weiß, ich bin meistens eines Besseren belehrt worden. Dieses Jahr aufgrund dieser Konstellation, dass wir am Anfang eines olympischen Zyklus sind, wo viele Mannschaften sich erst noch neu finden müssen, teilweise neue Hierarchien aufbauen müssen oder eben auf arrivierte Spielerinnen verzichten, sollte es auch mal klappen.
Du bist sehr optimistisch. Ich bin nicht ganz so optimistisch, weil ich glaube, dass einfach der Qualitätsunterschied zu diesen Top-Mannschaften wie Norwegen und Dänemark einfach zu groß ist, dass der Erfahrungswert der Spielerinnen auf diesem hohen Niveau, auch in den Spielen, wo es dann um die Wurst geht, bei Dänemark und Norwegen einfach größer ist als bei der deutschen Mannschaft. Die deutsche Mannschaft hat seit Ewigkeiten kein Halbfinale mehr gespielt. Und diese Crunch-Time-Spiele, diese Spiele, wo es drauf ankommt, die hat sie in den letzten Jahren immer in den Sand gesetzt, so leid mir das auch tut. Also ich bin der Erste, der sich wünscht, dass diese deutsche Mannschaft endlich wieder ein Halbfinale spielt zum ersten Mal seit 2008. Und ich glaube schon, dass das generell möglich ist. Also das ist ja jetzt nicht absolut utopisch. Nochmal, die Konstellation ist eigentlich relativ gut. Wenn ich mir aber ansehe, dass man bei der Golden League in Larvik gegen Dänemark mit 15 Toren verliert. Und ja, ich weiß, da wurde getestet, aber Dänemark hat auch nicht 100% gespielt. Dann wiederum muss ich ganz realistisch sagen, gehe ich eigentlich davon aus, dass man das Spiel um den 5. Platz erreicht, muss dafür aber auch die Niederlande schlagen, die an einem Tag auch mal über sich hinauswachsen können, auch wenn da ein paar Stammspielerinnen der vergangenen Jahre fehlen.
Ja, aber wir sehen sie zumindest beide beim Finalwochenende. Also ja, ich sage es auch so. Also dieses Spiel gegen die Niederlande ist wirklich schon vorentscheidend für den weiteren Weg. Da hatten wir eben drüber gesprochen. Verliert die deutsche Mannschaft das, musst du ja quasi alle 4 Hauptrundenspiele gewinnen, um noch eine Chance aufs Halbfinale zu haben. Und das wird vor allem gegen Norwegen sehr, sehr schwer. Aber ich bin da der Optimist. Am Ende des Turniers werden wir gerne wieder eine Bilanz machen. Und dann schauen, wie es gelaufen ist. Also ich bin optimistisch, dass man da den Schwung dieser 2 Punkte aus den Niederlanden-Spielen mit nach Wien nimmt. Wenn ich den Spielplan so halbwegs im Kopf habe, hat man dann zunächst einen Gruppensieger und dann 2 Gruppenzweite. Das heißt, vielleicht spielt man erst gegen Norwegen und hat dann so ein richtiges, nennen wir es mal, Viertelfinale gegen Dänemark dann hinten raus.
Ja, und wie das zuletzt ausgegangen ist, das wissen wir ja leider, das hat nicht so gut funktioniert, aber man ist näher rangekommen, zumindest bei den Turnierergebnissen gegen Dänemark. Man hat in Spanien 2021 die höchste Niederlage der WM-Geschichte kassiert gegen Dänemark. Man hat bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Dänemark mit 2 Toren gegen Dänemark verloren, da eine gute Leistung gebracht, und man hat jetzt bei den Olympischen Spielen mit 1 Tor verloren, und wenn Jenny Behrendt diesen letzten Wurf macht, dann geht das Spiel höchstwahrscheinlich unentschieden aus. Also man ist zumindest in den Turnierspielen näher an sie herangekommen. Jetzt zuletzt bei der Golden League gab es halt diese unfassbare Klatsche, und das war auch überhaupt gar keine gute Leistung der deutschen Mannschaft. Frage, wenn am Ende Deutschland nur 7. oder 8. wird, ist das eine große Enttäuschung?
Eine große Enttäuschung nicht. Ich sag mal, man muss sich das Teilnehmerfeld anschauen. Also ich habe die Hoffnung, dass sie ins Halbfinale kommen. 7. oder 8. wäre das, dann hätte man wieder gegen die Großen verloren und gegen die Kleinen gewonnen. Das wäre jetzt keine Weiterentwicklung. Das wäre auch nicht das Signal, was die Mannschaft, glaube ich, senden will mit Blick auf 2025. Und deswegen, ich bin da sehr optimistisch, dass es mit dem Halbfinale klappt.
Gut, dann bin ich jetzt gespannt auf deine finale Turnierprognose. Wer erreicht denn das Finale? Wer wird Europameister? Wer wird die herausragende Spielerin des Turniers, sprich der MVP? Wer wird die herausragende und Schlüsselspielerin der deutschen Mannschaft? Und welches junge Talent müssen wir besonders im Auge behalten? Also die klassische Frage, die ich dir immer am Ende jeder Vorschau auf ein Turnier stelle.
Also, fürs Finale lege ich mich mal fest auf Norwegen gegen Frankreich. Und zum Abschied von Tore Jergesson belohnen sich die Norwegerinnen mit ihrem 10. EM-Titel. MVP, wenn sie nicht verletzt ist, kann man aber nicht jetzt schon das Ding prägen lassen für Henny Reistad aus Norwegen. Ich wüsste nicht, wer momentan weltweit eine bessere Handballerin wäre als sie. Die junge Spielerin, ja, da müssen wir gucken. Also bei Frankreich, Cronvaux hat auch schon bei Olympia gut gespielt. Dann diese junge Tschechin hat man im Auge. Die Ungarn setzen auf Petra Simon. Da muss man mal schauen. Also die jungen Spielerinnen, die sind jetzt alle so 20, 21, 22. Da gibt es wirklich 3, 4 in Europa, die da wirklich Aufsehen erregen könnten. Und die deutsche Spielerin, die den Hauptanteil am Halbfinaleinzug hat, ist Antje Döll.
Okay, interessant. Das ist eine wirklich interessante Prognose. Bin ich sehr gespannt, ob das auch so kommen wird. Aber wir wissen, die Quoten von außen sind enorm wichtig. Und wenn wir da ein bisschen zulegen, dann könnte es tatsächlich sein, dass man dann vielleicht auch in diesen Situationen, ja, in diesen Spielminuten ab der 50. Minute, sage ich jetzt mal, dass man da dann eben die Dinger macht und nicht verwirft. Wir haben alle vielleicht noch ihren 7 Meter vor Augen vom Spiel gestern gegen Österreich, hat die Torhüterin auf den Arsch gesetzt. Ich sage das jetzt mal so salopp, hat dann aber den Wurf übers Tor geworfen und ja, da ging dann auch ein leichtes Raunen durch die Halle, aber ich denke, mit all ihrer Erfahrung sollte sie das rechtzeitig abgehakt haben. Björn, wir werden uns dann am Ende des Turniers darüber unterhalten, warum deine Prognosen mal wieder eine absolute Katastrophe waren. Herzlichen Dank trotzdem dafür, dass du mit dabei gewesen bist.
Ich sage jetzt schon, am Ende steht wieder Spanien im Finale.
Nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nein, das wird auf gar keinen Fall so kommen. Aber es wird ein hochinteressantes Turnier aus ganz, ganz vielen Gesichtspunkten. Ich freue mich sehr drauf. Folgt mir bitte gerne bei Instagram, auch gerne mir persönlich. Unter Sascha Staat könnt ihr mich finden und natürlich auch Kreisab folgen. Da wird es jede Menge Content geben rund um das Turnier, auch mal aus der Stadt. Also heute beispielsweise gehe ich mal ein bisschen durchs Innsbrucker Zentrum und nehme das ein oder andere Video auf. Also schaut sehr, sehr gerne vorbei. Und jetzt gibt's noch eine Stimme von Xenia Smietz und dann geht's weiter mit dem Interview der Woche. Es ist eine mega lange Sendung. Viel Spaß weiterhin. Xenia Smietz, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Testspielerfolg gegen Österreich zum Abschluss der Vorbereitung. Nur ein Testspiel diesmal übrigens. Was sagst du als Spielerin dazu? Wie empfindest du das? Braucht man vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Rhythmus vor so einem Turnierstart?
Ich glaube, das Spiel ist erstmal sehr wichtig. Wir haben im Training aber auch die Möglichkeit, natürlich immer zu spielen. Auch wenn man sich ein bisschen besser kennt gegenseitig und das dann nicht in so einer Wettkampfform ist. Ja, ein Spiel ist relativ wenig, aber wir nehmen es so, wie es ist.
Jetzt ist Österreich eigentlich nicht der Maßstab für eure Mannschaft. So ehrlich müssen wir, glaube ich, sein. Das Spiel war sehr lange sehr, sehr eng. Ihr habt es dann hinten raus dann trotzdem, glaube ich, noch einigermaßen kontrolliert bekommen. Aber kann das euer Anspruch sein, diese Leistung heute?
Also das Spiel war eng, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren können. Wir hatten viele Chancen in der zweiten Halbzeit, die haben wir nicht gemacht. Haben da auch gute Sachen rausgespielt. Also da habe ich jetzt nicht unbedingt Angst. Wir hatten auch eine sehr, sehr qualitative Trainingswoche. Wissen auch, dass wir es ein bisschen besser können. Nehmen jetzt die Sachen, die nicht so optimal waren, einfach mit in die nächste Woche, um nochmal daran zu arbeiten und es dann nächste Woche, wenn es losgeht, dann besser zu machen.
Chancenverwertung hast du gerade angesprochen. Wenn man das jetzt mitnimmt, wie du gerade gesagt hast, und man möchte daran arbeiten, das geht ja eigentlich nur in Spielen. Ist das dann eine reine Kopfsache oder kann man sich das im Training auch nochmal erarbeiten, dieses Selbstvertrauen, dann die Dinger einfach reinzumachen?
Na, ich glaube nicht, dass es eine reine Spielsache ist. Wir haben ja im Training auch Torhüter im Tor stehen, da kann man ja auch dran arbeiten. Haben wir auch 2 richtig gute, also da kann man auch im Training durchaus schon einen Fokus darauf legen, dass man jede Chance, die man kriegt, einfach zu 100% nutzt. Und ja, ich glaube, dahinter fragt sich jeder selber, gehe ich davon aus, das ist unser Anspruch und das werden sicherlich auch einige machen, ja.
Was macht dich zuversichtlich, dass es deutlich besser läuft als bei den Olympischen Spielen?
Die letzten Trainingswochen, also die letzten Trainingseinheiten, die wir zusammen hatten, waren echt durchaus sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr energievoll, qualitativ sehr hoch. Ja, ich glaube einfach, wir haben auch sehr viel gelernt bei Olympia und nehmen das jetzt mit für das kommende Turnier.
Dann eine Frage zum Abschluss. Wenn man sich jetzt anschaut, wer bei den anderen Mannschaften da teilweise nicht mit dabei ist, wie die Gruppenkonstellation auch ist. Die Niederlande haben einige erfahrene Spielerinnen bewusst zu Hause gelassen, haben gesagt, wir möchten schon arbeiten im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Dazu kommt bei Dänemark fehlen ein paar wichtige Spielerinnen. Bei Norwegen sind ein paar schwanger und wollen auch nicht mehr spielen generell. Wie ordnest du das dann ein? Wie stehen eure Chancen, vielleicht mal dieses Halbfinale zu erreichen, wo alle sich nachsehen?
Genau, also wir gucken jetzt erstmal nur auf uns. Wir wollen das letzte Wochenende in Wien dabei sein und wenn wir da ja unsere Leistung abrufen, dann wird es möglich sein. Deswegen ist es mir erstmal egal, wer bei den anderen dabei ist oder nicht. Wir müssen abliefern und dann Punkte sammeln, um in Wien dabei sein zu können.
Boah, die Sendung ist schon relativ lang geworden, liebe Leute. Aber wir haben ja noch das Interview der Woche für euch und darauf freue ich mich sehr. Aber bevor ich meinen Gast begrüße, gibt es noch den Hinweis auf patreon.com/kreisab und auch auf die Shownotes. Dort könnt ihr sehen, dass wir auch bei PayPal unterwegs sind, falls ihr dieses Format sehr gerne unterstützen möchtet. Und ihr könnt auch vorbeischauen auf unseren sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter oder X, wie es ja mittlerweile heißt, YouTube und auch bei Instagram. Da ist am meisten los. Da gibt es auch ein paar Video-Stories. Und wie gesagt, in ein paar Tagen startet die Frauen-Europameisterschaft. Da bin ich vor Ort und werde euch mit ein paar Interviews vergnügen, hoffe ich zumindest im positiven Sinne, wenn das für die deutsche Mannschaft hoffentlich sehr, sehr gut laufen wird. Und jetzt sage ich Hallo und herzlich willkommen an einen Spieler, der in die Handballprovinz gegangen ist und darüber soll er uns heute erzählen. Er spielt mittlerweile in Luxemburg, hat viele Jahre in Deutschland gespielt, vor allem in der zweiten Liga und heißt Moritz Barkow. Hallo Moritz, grüß dich.
Hallo Sascha, grüß dich.
Das muss man schon so sagen, oder? Luxemburg, Handballprovinz, oder bin ich da zu hart?
Nee, auf jeden Fall. Also ist ja kein Geheimnis oder weiß ja jeder, dass Luxemburg jetzt nicht groß auf der Handballkarte vertreten ist. Was viele gar nicht wissen, es ist eine sehr kleine Liga, es sind nur 8 Mannschaften. Es gab viele Profis hier, allerdings natürlich ist das alles auf einem ganz anderen Niveau als, sag ich mal, Handballnation.
Ja, das ist ja auch klar. Also ich meine, erstmal ist das Land viel, viel kleiner und zweitens gibt es auch keine Handballtradition in diesem Sinne in Luxemburg. Es ist nicht so gewesen, dass die Vereine mal total erfolgreich gewesen wären oder wie auch immer. Und ich meine, irgendwoher muss der Nachwuchs ja kommen und wenn du kaum Einwohner hast, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Und wir wissen ja auch, dass viele, die in Luxemburg arbeiten, dahin pendeln, beispielsweise aus Frankreich oder aus Deutschland und dann ist das eben eine ganz, ganz andere Situation. Aber bevor wir richtig tief, sage ich mal, in den Handball in Luxemburg eintauchen, müssen mal kurz erklären, woher du eigentlich kommst. Du kommst aus Bergisch Gladbach, also aus der rheinischen Ecke, hast dann da auch gespielt beim TSV Bayer Dormagen. Dann bist du nach Wilhelmshaven gegangen, dort 3 Jahre gewesen, 3 Jahre beim TuS Ferndorf. Nochmal zurück nach Wilhelmshaven. Hat es dir da so gut gefallen?
Doch schon. Also zuallererst, ich bin zwar in Bergisch Gladbach geboren, aber ich bin in Köln aufgewachsen. Bin zwar dann kein waschechter Kölner, aber ich glaube ab Tag 2 in Köln gelebt, dort zur Schule gegangen. Und zu deiner Frage mit Wilhelmshaven, also ich war da als junger Heranwachsender und 3 Jahre dort und habe da eine gute Zeit gehabt, habe viel gelernt, also außerhalb des Handballs auch einfach, um ja auch erwachsen zu werden. Also man denkt ja immer, mit 18, man wäre schon der König von der Welt und dann kriegt man irgendwann mal doch 5 Jahre später im Rückblick mitgeteilt, dass man das nicht war, aber es war sehr, sehr schön da und da hat sich die Gelegenheit nochmal geboten, da nochmal zurückzugehen und habe ich zugeschlagen.
Oh, das ist interessant, was du gerade sagst. Also du hattest einen ganz anderen Blick auf die Dinge bei deiner ersten Zeit in Wilhelmshaven als später?
Das nicht, aber ich habe zumindest mit 18 oder 19 habe ich gedacht, dass mich nicht mehr viel stoppen könnte, also in jeglicher Hinsicht so ungefähr. Also ich denke, gerade in der Entwicklung von jungen Erwachsenen ist das ja normal und für mich war es aber ganz gut, dass ich da, ich will nicht sagen ein Nest da hatte, aber schon ein bisschen spezieller da im Norden gewesen. Für mich als Rheinländer war das schon am Anfang bisschen grob, aber so Dinge wie eigene Wohnung organisieren, Strom, Wasser, Internet, all die Sachen, die sich halt vielleicht die Mutter oder der Vater gekümmert hat, das alles mal zu organisieren und auch mal im Nachhinein festzustellen, dass vielleicht die Eltern nicht immer Unrecht hatten mit einer Belehrung oder mit einem Tipp oder sowas. Also das war schon eine gute Sache. Einfach, ich war nicht aus der Welt, aber es sind schon 3,5 Stunden von Köln bis nach Wilhelmshaven über die A1 und das hat mir auf jeden Fall viel gebracht im Nachhinein, ja.
Ja, wenn die A1 denn frei ist, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es hört sich ein bisschen so an, als wärst du eventuell so ein kleiner Rebell gewesen in der Pubertät und als Teenager?
Nee, gar nicht unbedingt. Ich war faul in der Schule. Ich war nicht blöd, aber ich war faul. Ich habe das Minimum gemacht, mein Abitur gemacht, so ganz normal, aber auch nicht berauschend. Handball war für mich immer die Nummer 1. Meine Mutter hat gesagt, ach, mach doch mal ein bisschen mehr. Also meine Mutter ist Hauptschuldirektorin, also deswegen wurde da ein bisschen immer mehr hingedrückt, dass man ein bisschen noch auf die Schule achten sollte. Hat mich aber in Ruhe gelassen, solange die Schule läuft. Und sie lief nicht bombastisch, aber alles okay. Aber ich meine halt einfach, dass man halt, also gar nicht Rebell, aber einfach, dass man sich mal ein bisschen in der Erwachsenenwelt zurechtfinden muss und vielleicht auch ohne Eltern im Background, die dann den Daumen drauf haben oder sowas, und einfach, dass man da so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich wurde ins kalte Wasser geworfen, aber ich habe meine Erfahrungen gemacht und konnte davon auch jetzt bislang eigentlich immer ganz gut zehren.
Das ist auf jeden Fall sehr gut, finde ich auch extrem wichtig. Ich bin da komplett deiner Meinung. Also gerade junge Erwachsene, die müssen irgendwann selbstständig sein, weil ich sag mal so, die Eltern, die werden ja nicht bis zum Ende des eigenen Lebens leben und können dir nicht immer helfen. Das heißt, du musst auch irgendwann auf eigenen Füßen stehen. Aber gerade wenn man weiß, Handball ist für einen so ein wichtiges Standbein. Du hast auch eben gesagt, du warst faul in der Schule. Wie war das denn in den ersten Jahren? Zum Beispiel, als du zum ersten Mal danach Wilhelmshaven gegangen bist. Hast du gesagt, ja, ich mache jetzt erstmal nur mal Handball, der Rest interessiert mich nicht?
Ich hatte mal ein ernstes Gespräch mit meiner Mutter natürlich, die gesagt hat, Junge, studier endlich, mach mal was, du kannst ja nicht nur Handball machen. Da habe ich gesagt, okay, ich sehe das ein. Wir haben uns auf 2 Jahre geeinigt, nur Handball. Ich habe nebenbei noch ein bisschen gearbeitet bei einem Sponsor. Das war jetzt aber nicht zukunftsbringend für mich, aber war gut, war auch gut zu wissen, was die richtige Arbeitswelt ist, weil das weiß man auch nicht so. Ich hatte vorher noch in Dormagen meinen Zivildienst gemacht. Das war jetzt aber nicht zu vergleichen mit der echten Arbeitswelt. So zumindest das, was ich erleben durfte in Dormagen. Es war super angenehm, ist alles super klar. Und da habe ich schon auf Handball gesetzt. Da war ich auch immer hinterher. Also für Handball hätte ich das, was ich für den Handball investiert, in die Schule investiert, dann hätte ich ein super Abi gehabt. Das gleiche mit dem Studium natürlich. Aber ja, es war schon so am Anfang, dass ich ein bisschen als Junger dachte ich, das wird schon wie laufen, der Rest kommt noch irgendwann. Und dann habe ich erstmal, so, ich war nicht ganz blind natürlich da reingelaufen, aber ich hatte schon da so meine Prämisse auf Handball gelegt, ja.
Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen drauf schauen, welche Perspektiven du als Jugendspieler hattest, weil du hast ja nicht unter irgendwem trainiert in der Jugend, sondern du hast unter Pascal Mahé trainiert und wir kennen seinen Sohn Kantar, das ist jetzt auch nicht der allerschlechteste Handballer geworden und sogar noch erfolgreicher als sein Vater, der es auch schon richtig drauf hatte, aber ich würde gerne wissen, was waren deine Gedanken und deine Ziele, als du aus der Jugend gekommen bist? Hast du gedacht, du wirst ein super Bundesligaspieler?
Habe ich nicht gedacht, ich habe natürlich davon geträumt oder ich wollte, dass mein Hobby vielleicht mal mein Leib und Brot bezahlen kann. Das war so mein erstes Ziel. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, auch mit 30 hätte ich gern, weiß ich nicht, 300 Bundesligaspiele oder sowas. Ich hatte gedacht, ich wollte das Maximale rausholen. Ich war nicht oder ich bin nicht der talentierteste Handballspieler, aber ich habe viel gearbeitet. Ich habe viel versucht, mir abzuschauen, irgendwie mitzunehmen, zuzuhören. Das klappt nicht immer alles. Ich meine, bei Quentin ist es so, ich meine, wir sind gut befreundet, Quentin und ich. Der hat natürlich viel in die Wiege gelegt bekommen. Sein Vater spielt Handball, der ist seit dem ersten Lebensjahr in der Sporthalle gewesen. Das war bei mir nicht so. Und auch unabdingbar davon, dass er so erfolgreich im Handball ist, ist einfach ein super Bewegungstalent. Schon immer gewesen. Ich kenne ihn, seitdem er 10, 11 Jahre alt ist. Und da war klar, also der könnte auch in einer anderen Sportart sehr erfolgreich sein. Und mein Ziel war damals mit 17, 18 natürlich so hoch wie möglich zu kommen, alles zu geben und halt einfach dann auch rückwirkend dann einfach zufrieden zu sein und nicht vielleicht zu sagen, ach, hätte ich vielleicht da mal mich mal ein bisschen mehr gequält dann und so eine Geschichte dann zusammengesponnen. Ja, das hätte schon geklappt, wenn ich mal das gemacht hätte. Das wollte ich nie. Ich wollte mal gucken, was möglich ist.
Und möglich war dann, dass du eben in Wilhelmshaven gespielt hast, eine Mannschaft, die ja immer so zwischen der zweiten und dritten Liga unterwegs ist, das kann man glaube ich so sagen, vor etlichen Jahren auch mal in der ersten Liga gespielt und du hast dann dort einen weiteren prominenten Trainer gehabt, nämlich Klaus-Dieter Petersen. Also du hast im Prinzip am Anfang die ganze Zeit unter Weltmeistern trainiert, das ist schon ein bisschen kurios.
Auf jeden Fall. Also ich muss ja sagen, Klaus-Dieter Petersen war auch für mich in meinen jungen Jahren, ich bin da mit 20, 21 hin, auch ein Glücksfall, weil ich glaube, dass Klaus-Dieter Petersen einfach sehr gut mit jungen Spielern oder Heranwachsenden umgehen kann, arbeiten kann. Also ich hatte unheimlich viel Respekt natürlich am Anfang. Er ist einer mit, weiß ich nicht, 340 Länderspielen, 2 Meter groß, 120 Kilo, Hände wie eine Kloschüssel. Das war für mich eine Respektsperson und ist es immer noch. Aber ich denke mal, wenn ich mit 35 hingekommen wäre und hätte mir was erzählt, was er mir mit 20 erzählt hätte, hätte ich das vielleicht mal eher hinterfragt. Aber das war für mich jemand aus dem Fernsehen. Da auch mit dem THW Kiel unglaubliche Erfolge erzielt. Und wir hatten mehrere junge Spieler da, die sehr, glaube ich, davon profitiert haben, dass er auch den jungen Spielern das Vertrauen gegeben hat. Das kommt ja auch immer noch dazu. Ja, so wie es oft ist, war es ein bisschen glücklich. Mein Positionskollege hatte sich die Achillessehne angerissen. Das war ein schwedischer Profi. Dann war ich am dritten Spieltag auf einmal der Einzige, der am Kreis spielen konnte. Was man natürlich mit 21 dann relativ wenig Erfahrung in der zweiten Liga schon ein bisschen, sag ich mal, nicht die Qualität einfach nachweisen kann, sondern man wird ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber es hat halbwegs gut funktioniert und Pitti hatte mir dann auch immer das Vertrauen ausgesprochen, was natürlich jedem Menschen hilft, aber wenn man jung ist, umso mehr einfach und hat mir geholfen und Sachen beigebracht und wichtige Tipps einfach auch nicht nur fürs Handballspielen, sondern auch fürs Leben einfach.
Also man hört immer wieder nur das Positivste über Klaus-Dieter Petersen. Vielleicht sollte ich ihn auch mal einladen ins Interview der Woche. Ist natürlich eine absolute Ikone. Also du hast es gerade gesagt, ja, wie viele Länderspiele er auf dem Buckel hat und was er natürlich auch für Erfolge vorzuweisen hat. Und er war auch ein überragender Spieler. Weltmeister war er nicht, da habe ich mich vertan. Er war Europameister. Aber auch das ist in Ordnung. Also von daher ist nicht das Allerschlechteste, wie gesagt, was man erreichen kann in seiner Karriere. Aber wann kam eigentlich bei dir der Punkt, wo du dich dann entschlossen hast, doch mehr auf die berufliche Karriere zu setzen? Weil ich habe es ja eben gesagt, in Wilhelmshaven, da hat man regelmäßig zweite und dritte Liga gespielt. Das ging immer so ein bisschen hin und her. Aber dann bist du zum TuS Ferndorf und das ist ja kein Profiverein. Mit allem Respekt, glaube ich, gegenüber dieses Vereins, die leisten da sehr, sehr viel, läuft ja aktuell auch super in der zweiten Liga. Aber trotzdem, was ist für dich ja so der Turning Point gewesen, wo du gesagt hast, ja, ich muss jetzt weg da von dem Gedanken, vielleicht auch langfristig nur auf Handball zu setzen? War das nur dieses Gespräch, was du damals mit deiner Mutter hattest?
War natürlich nicht nur das Gespräch. Also ich denke mal auch ein bisschen, dass wenn man ein bisschen reifer wird, erkennt man auch, dass das Leben mit 35 auch noch irgendwie dazugehört. Ab 35 sage ich jetzt mal so, Pi mal Daumen, dass man da einfach auch zusehen muss, dass man sich vielleicht da einen vernünftigen Grundstein legt für die Zeit nach dem Sport. Man hört ja auch immer wieder und ich kann das auch nur bestätigen, also solche Jahre, Mannschaftssport vor allem, das ist halt Klassenfahrt. Das macht einfach Spaß mit der richtigen Mannschaft. Man verbringt sehr viel Zeit miteinander, aber irgendwann denkt man sich halt, ja okay, was ist los, wenn ich mich mal verletze? Was ist los, wenn es mal nicht läuft? Was ist los, wenn es eine Insolvenz gibt? Kriege ich dann noch das Gleiche wie damals? Das sind alles so Sachen, wo man halt sagt, das meinte ich halt vorhin mit 20, 21, da denkt man da nicht so sehr daran. Also hat vielleicht auch noch nicht so viele Geschichten gehört von Mitspielern, die dann schon sagen, ja, hier, da habe ich das versprochen bekommen und am Ende wurde es die Hälfte oder die konnten nicht mehr zahlen nach 3 Monaten. Das waren ja auch so mehrere Sachen. Und ja, so nach und nach hat sich das dann einfach so entwickelt. Ja, das ist ja auch normal. Ich konnte auch mich gut einschätzen, denke ich, dass ich da nicht noch die große Karriere in der ersten Bundesliga winkt, noch große Rücklagen sich irgendwie aufs Konto ziehen kann, sondern das einfach ein normaler 40-Stunden-Job ist. Das ist das Hobby, das macht Spaß, aber danach geht es halt auch noch weiter im Leben.
Und es ist so weitergegangen, dass du leider nach einem Kreuzbandriss dann irgendwann über den sehr, sehr kurzen Umweg Rating bei der HG St. Louis gelandet bist und dann 2018 zu HB Esch aus Luxemburg gewechselt. Also diesen Verein, den kennen wahrscheinlich die allerwenigsten, Jeunesse Esch. Der ist bekannt im Fußball, dieser Club. Ja, also der eine oder andere wird schon mal von diesem Verein gehört haben. Aber dieser Verein, puh, der sagt den allerwenigsten was. Wie kam es dazu? Hatte das dann rein berufliche Gründe? Und gleich sprechen wir natürlich noch darüber, wie das Niveau des Handballs in Luxemburg ist. Aber wie kam es erstmal damals, ist ja auch schon 6 Jahre her, zu diesem Wechsel?
Ja, das war so, dass ich halt in St. Louis war und ich glaube irgendwann im Februar oder März 2018. Nach dem Training gucke ich auf mein Handy, Anrufen, Abwesenheit, plus 352. Das hat mir erstmal gar nichts gesagt. Da habe ich gegoogelt, Luxemburg, okay. Zurückgerufen und dann hat es herausgestellt. Und es lief aber allerdings so über den Daniel Grigic, den viele ja jetzt unter anderem kennen als Vater von. Und damals war es aber der Daniel Grigic, der in der zweiten Liga alles kurz und klein geschossen hat. Der war in St. Louis als Jugendtrainer tätig, hat auch öfter beim Training in der ersten Mannschaft vorbeigeschaut. Und der hatte zu seiner Zeit in St. Louis auch unter André Golbicki trainiert. Und die hatten einen sehr guten Draht oder haben den immer noch, einen sehr guten Draht zueinander. Und Golbicki ist in Esch Trainer geworden 2018. Und da haben die sich irgendwann mal über mich unterhalten oder der Daniel Grigic für mich ein Wort eingelegt, wovon ich nichts wusste. Und so ist das dann irgendwie zustande gekommen, ja.
Also über ein paar Umwege, aber trotzdem, dann bist du da hingegangen. Wie viel Überzeugungsarbeit musste Daniel Grigic leisten? Ich meine, da geht's ja nicht um Geld, also machen wir uns nichts vor. Vielleicht können die ganz ordentlich bezahlen, interessiert mich auch eigentlich gar nicht, aber es sind nicht die finanziellen, also die rein finanziellen Aspekte. Was hat er damals zu dir gesagt? Warum war das für dich interessant?
Also ich hatte schon immer mal damit geliebäugelt, im Ausland zu spielen. Also damals, als der Vater von Quentin, der Pascal Mahé, in Frankreich in der zweiten Liga tätig war als Trainer. Da gab es schon mal Überlegungen, dass ich das auch mache und mitgehe. Ich fand das immer interessant, irgendwie mal ja außerhalb von Deutschland das Leben kennenzulernen. Also es ist natürlich jetzt in Luxemburg, das ist nicht Südamerika und Deutschland verglichen. Manche Sachen sind ein bisschen anders oder viele Sachen. Sprachlich geht es natürlich auch, weil alle Luxemburger hier Deutsch sprechen können. Ich muss aber allerdings sagen, damals, also 2018 in unserer Mannschaft gab es 7 Vollprofis. Also es war schon noch der Punkt, auch als Profi zu spielen und auch gutes Geld zu verdienen. mache ich auch kein Geheimnis raus. Also das ist nun mal in Luxemburg so, dass die Gehälter relativ hoch sind. Ich hatte ein bisschen das Bedenken, was ist, wenn es mir nicht gefällt, könnte ich nochmal zurückgehen in der zweiten Liga spielen. Ich hatte 3-4 Angebote von Zweitligisten, hatte dann aber mich dafür entschieden, weil ich gerne halt diese Erfahrung machen wollte. Ja, letztendlich bin ich jetzt seitdem hier. Also mir gefällt es augenscheinlich ganz gut, auch wenn jetzt der Handball nicht mehr großartig im Fokus steht, sondern ich seit 2 Jahren hier bei der Stadt arbeite. Und bislang kann ich meine Entscheidung nicht bereuen. Also zum Zeitpunkt der Entscheidung hätte ich mir das nicht erträumen können oder war mein Gedankengang gar nicht vorhanden, dass das irgendwann sich so entwickeln würde.
Jetzt habe ich ein paar Nachfragen. Zunächst mal folgende. Du hast gesagt, da waren damals 7 Vollprofis und die Gehälter in Luxemburg sind relativ gut. Wie können sich das die Vereine leisten?
Ja, wie durch einen gut zahlenden Sponsor, sage ich mal. So ist das Prinzip hier noch, oder in den meisten Vereinen im Fußball genauso oder im Basketball. Ist kein Geheimnis, in Luxemburg gibt es viele gute, gesunde Unternehmen. Das ist einfach nur Fakt. Mir war das damals auch nicht so bewusst, aber jetzt einigen Hörern vielleicht bekannt, der Torhüter von HSC Coburg, der Petros Vukovinas, der hat damals bei uns gespielt, der dann zu AEK Athen gegangen ist und danach dann nach Großwaldstadt und dort, ich glaube, MVP geworden ist in seiner ersten Saison in Großwaldstadt. Dann hatten wir noch den Alexandros Vasilakis hier. Ja, viele, viele Franzosen natürlich auch. Das bietet sich einfach an, weil aufgrund der Sprache es nicht viel Eingewöhnungszeit bedarf. Muss aber auch sagen, in der Zeit 2018 bis 2022 war das schon exorbitant viel an Profis oder Halbprofis, die hier gespielt haben. Also meistens gibt es hier 1 oder 2 pro Mannschaft, meistens Torhüter, klassisch, und vielleicht ein Mittelmann oder halb links, halb rechts. Und möglich wird das halt gemacht, ja, durch einen Präsidenten. Da gibt es klassisch noch einen Mäzen einfach, der das Geld zur Verfügung gibt.
Naja, solange sie das über einen langen Zeitraum tun, ist ja alles in Ordnung. Aber ist schon sehr interessant, was du da gerade gesagt hast. Das bedeutet aber auch, dass das Niveau damals, als du da hingegangen bist, gar nicht so schlecht gewesen sein kann. Wie ist das denn dann zu vergleichen mit der 2. oder vielleicht 3. Liga in Deutschland?
Das ist witzig. Das haben mich auch alle immer gefragt. Ah, was meinst du so im Vergleich? Wie stark sind wir? Also, wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt 8 Mannschaften hier. 5 Mannschaften sind stark oder gut. Und 3 fallen hinten ab. So, das waren dann mal 10 Mannschaften hier. Ich glaube, es war nach dem Corona-Jahr, das erste Jahr, waren es dann 10. Dann waren es 5 starke, 5 schlechte. Das war auch nicht vernünftig. Also wir spielen hier quasi eine 4er-Runde, also hin und rück. Dann bleiben die besten 6 drin und dann nochmal ein Playoff hin und rück, aber ganz klassisch. Niveautechnisch ist immer schwer zu vergleichen. Wir hatten damals 2 sehr gute Torhüter, ein Ex-Torhüter, ein portugiesischer Nationalspieler, den haben wir immer noch, der ist jetzt mittlerweile 45. Der kam von Benfica Lissabon, da hatten wir gesagt, den Petros bei uns. Also im Tor waren wir schon sehr gut besetzt. Und die erste 7 war auch ganz gut. Aber was danach kommt, ist natürlich immer schwierig zu beurteilen. Da habe ich immer gesagt, Jungs, ihr vergesst immer, in Deutschland wird viel mehr taktisch gespielt. Es ist viel härter. Und so eine ganze Saison in der 3., 2. Liga, vergesst nicht, das sind auch Auswärtsfahrten, die auch irgendwie auf die Knochen gehen und das Training. Und ich glaube, da, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, gab es viele Doppelspieltage in der 2. Liga. Das vergesst ihr immer, dass das auch einfach zehrt. Und heim und auswärts ist ja in der 2. Liga immer noch, ja, es ist immer noch ein Vor- oder Nachteil. Und das weiteste Auswärtsspiel sind hier 55 Kilometer. Ne? So, das kann man schwer beurteilen. Ich denke, dass wir in Top-Jahren, wo sich mal gut besetzt waren, hätten wir schon, sag ich mal, im unteren Bereich der 2. Liga mitspielen können. So, und jeder weiß ja, wer sich mit der 2. Liga ein bisschen beschäftigt. Ab und an gewinnt man auch einer von unten gegen einen von oben. Und dieses Jahr ist es ja noch extremer. Ich habe mir die Tabelle jetzt gestern nochmal angeschaut. Das ist ja wirklich sehr, sehr eng, von unten bis nach oben. Die BRC sticht vielleicht ein bisschen heraus, aber selbst die haben schon Punkte abgegeben. Und ich denke, dass wir schon ein gutes Drittliganiveau haben. Also dieses Jahr oder die letzten 2 Jahre wahrscheinlich eher nicht. Aber in den Jahren, wo hier viele Profis beschäftigt waren, waren wir schon wettbewerbsfähig, ja.
Ist alles sehr, sehr interessant und spannend, was du sagst, auch über die Art und Weise, wie dann in Luxemburg gespielt wird, dass das natürlich nicht so physisch und nicht so taktisch ist. Das ist ja auch ganz klar. Ich meine, wo soll das denn herkommen? Trotzdem ist es aber so, Moritz, und das finde ich dann wiederum spannend, dass die Nationalmannschaft von Luxemburg zumindest mal ein bisschen näher herangekommen ist an die internationale Konkurrenz. Hast du eine Erklärung dafür, wie das passieren konnte?
Ja, das ist hier, also gerade in letzter Zeit ist es hier in der Öffentlichkeit ein großes, strittiges Thema, weil die beiden letzten Ergebnisse, auf die du anspielst, das waren, glaube ich, -10 gegen Kroatien und -5 oder -6 gegen Tschechien, was sehr positiv ist, was ich auch gut finde. Ich meine, ich bin jetzt das 7. Jahr hier, ich kenne die ganzen Jungs persönlich, die da spielen, aber es ist trotzdem so, dass es irgendwie teilweise doch, und sag ich mal, das sagen die Luxemburger immer hier, dass man, also von den Holländern sowieso, auf der linken Spur mit 180 überholt worden ist, aber auch von den Belgiern. Es gab ja früher eine Benelux-Liga, die gibt es jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber die Holländer sind ja meilenweit voraus und die Belgier auch mittlerweile auch ein, zwei Schritte weiter weg. Und mittlerweile natürlich muss man auch sagen, auch die Färöer sind einfach weg. Und die Frage war auch immer, warum das so ist, weil es im Prinzip, das war auch meine Devise immer hier, ist ein kleines Land, haben aber relativ viele Einwohner. Island hat die Hälfte. Hier sind sehr viele kurze Wege. Also ich meine, du hast mir ja vorhin mal erzählt, dass du schon öfter durch Luxemburg gefahren bist auf deinen Reiserouten. Es gibt sehr viele kurze Wege. Du könntest theoretisch, wenn du den Handball sehr fördern willst und ein Programm aufstellst über 10 Jahre, natürlich mit Geld, das dahinter steckt, könntest du das extrem weit fördern durch den Zentralismus hier. Und du hast gute Trainingsbedingungen hier, du kannst alles nutzen. Es ist aber nun mal so, dass jeder Luxemburger Handballer hier natürlich arbeitet oder studiert oder eventuell Sportsoldat ist. Die spielen allerdings dann im Ausland. Also es ist schon relativ schwer, das alles zu koordinieren. Dann kommt immer noch hinzu, dass natürlich König Fußball hier auch die Nummer 1 ist und Basketball ist hier eigentlich die Nummer 2 im Land. Das denkt man auch nicht. Aber im Basketball ist die Nationalmannschaft zum Beispiel deutlich näher an der europäischen Mittelklasse dran als der Handball normalerweise. Die beiden Ergebnisse zuletzt waren natürlich sehr gut. Der Mike Hanschke ist ja jetzt als Trainer tätig, der ist ja auch bekannt in Deutschland. Und das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man den Handball beobachtet, dass es schon viel taktisch ist einfach und viel, viel harter Sport ist oder viel härter als hier gespielt wird. Hier wird ein bisschen so, ich sag immer so französisch Handball gespielt, also in der französischen zweiten Liga. Wir hatten damals mit Saint-Louis öfter mal ein Testspiel in Nancy. Wir sind sehr, sehr athletisch, sehr, sehr schnell, taktisch vielleicht aber weniger auf der Höhe. Und deswegen hat sich dann oft ein schlechter Zweitligist wie Saint-Louis oder ein schlechterer Zweitligist, wie wir damals waren, gegen einen guten Zweitligisten aus Frankreich durchsetzen können. Um zu deiner Frage zurückzukommen. Also ergebnistechnisch, den letzten beiden waren wir jetzt näher dran. Allerdings, ich weiß nicht, ob du das Spiel vielleicht gesehen hast oder nicht, oder ob du irgendwie mitbekommen hast, die Kroaten haben auch ein bisschen mit Handbremse gespielt. Es war trotzdem ein gutes Ergebnis, war ein ansehnliches Spiel. Aber das ist momentan, wie gesagt, ein großer Streitpunkt, ob das jetzt reicht, weil wir mittlerweile, ich weiß gar nicht, in der Rangliste, in der europäischen Rangliste sehr weit hinten sind und kleine Länder auch Luxemburg überholt haben.
Moment mal, Moritz, da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Hast du da jetzt ein paar Mal wir gesagt?
Das stimmt, ja. Also ich habe noch nicht den luxemburgischen Pass, ich bin noch Deutscher, aber ich freue mich natürlich. Ein paar Jungs von mir spielen natürlich auch mit oder ehemalige Mitspieler. Natürlich verfolge ich das und möchte auch hier was anstoßen. Es gibt Leute, die sich mehr dafür einsetzen. Ich habe keine Zeit dafür. Manche wollen sich gerne da einsetzen dafür und das ist auch vor allem ja ein bisschen, sag ich mal, die alten Schemata da aufgebrochen werden, Denkweisen. Aber es ist natürlich schwierig, was zu verändern, was schon lange verankert ist.
Jetzt muss ich zum Ende unseres Gespräches nochmal nachfragen. Du hast ein paar Mal eben gesagt, ja, 35. Ja? Jetzt bist du 36. Wie lange spielst du denn dann noch?
Ich weiß noch nicht. Ich spiele nur noch zum Spaß hier. Also ich gehe 4-mal in der Woche zum Training, aber es ist jetzt reines Hobby. Ich mache das wegen der Jungs, sind alle gut befreundet. Ich gehe da hin, weil ich gerne noch ein Bierchen trinke. Also das ist mein Spaß. Ein Bierchen trinken, in der Kabine sitzen, auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen Scheiße labern, flachsen, Fußball zum Aufwärmen spielen. Ich gehe natürlich auch immer zum Training und will mein Bestes geben und möchte auch gewinnen, das ist klar. Aber mal schauen, also wie lange, ich weiß es nicht, wie lange der Körper noch mitmacht. Also es wird immer schlechter morgens, aber es macht auf jeden Fall noch super Spaß, ja.
Also ich stelle fest, dösig kallen, wie man im Rheinland sagt, das magst du auf jeden Fall. Und ich fand es sehr interessant, was du uns alles erzählt hast über den Handball in Luxemburg. Ich glaube, da gibt es noch so viel mehr Themen, die man irgendwie aufgreifen könnte, auch was wirklich möglich ist und was auch Mike Hanschke dazu sagt. Ich glaube, den könnte ich auch mal sprechen, weil der kann auch sehr, sehr gut erzählen und der kann einem auch, ja, auch emotional so ein bisschen was mitgeben, so wie du das jetzt gemacht hast in unserem Gespräch, das auch deutlich länger geworden ist, als ich das eigentlich gedacht habe, weil manchmal weiß man ja nicht, was einen so erwartet. Ich habe im Vorfeld gedacht, das ist ein spannendes Thema, aber es war noch interessanter, als ich mir das vorher ausgemalt habe. Deswegen vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und ja, ich weiß, die Sendung war lang. Ich hab's ja eben schon gesagt, aber was soll's. Wir sind ja hier bei Kreisab, wir können so lange senden, wie wir wollen. Und falls ihr weitere Informationen wollt, dann schaut vorbei auf unseren sozialen Kanälen bei Facebook, YouTube, Twitter und auch gerne bei Instagram. Und ihr könnt sicher sein, in der kommenden Woche gibt es die nächste Sendung und dann schaltet ihr hoffentlich mit genauso viel Vorfreude wieder ein, wie ihr das diese Woche getan habt. Ich sage danke für eure Zeit und bis in 7 Tagen. Tschüss.